Hallo liebe Zuhörer, herzlich willkommen zu einer neuen Folge eures aktuellen Lieblingspodcasts. Das kann ja in zwei Jahren ganz anderer sein, aber zu diesem Zeitpunkt, in diesem Jahr, in genau diesem Moment ist es dieser, nämlich Wiedersehen macht Freude, auch genannt WIMAF. Und wir freuen uns tierisch, dass ihr heute wieder zuhört. Und wenn ich sage wir, dann ist das nicht der Pluralis Majestatis, sondern
doch, ist es.
Dann meine ich damit mich und meine charmante, gerade schon reingequatscht habende und deswegen morgen die Kündigung auf dem Tisch vorfindende, bezaubernde, was bist du denn? Co-Moderatorin Maria.
Hi.
Hallo Maria. Schön, dass du auch heute wieder den Weg ins Studio gefunden hast.
Einer muss den Job ja machen, ne?
Um diese Aufnahme zu machen und mit Rat und Tat beiseite zu stehen. Und wir haben uns einen wunderschönen Film ausgesucht, der tatsächlich einer deiner Lieblingsfilme ist.
Absolut.
Ja. Ja. Ist auch interessanterweise einer meiner Lieblingsfilme. Ist einer der seltenen Momente, in denen sich unsere Filmgeschmäcker extrem überschneiden.
Das stimmt. Meistens überschneiden sie sich nicht nur nicht, sondern hassen sich gegenseitig.
Ist wie so, wenn man in der Schule, wenn man in der Grundschule Mengenlehre beigebracht bekommen hat und dann so zwei Kreise, die so keine Übereinstimmung
haben. Ja, die sind in verschiedenen, also der andere
keine
Kreis war im Nebenraum.
Ja, genau. Ja. In einer anderen Klasse. Ja. Ist richtig. Aber in dem Fall ist es anders und wir haben für diesen Film zwei ganz tolle Gäste, auf die wir uns sehr, sehr gefreut haben, heute bei uns hier im Studio und sie haben gedacht, sie splitten das ein bisschen auf mit der Vorbereitung heute, im Sinne von, einer bereitet sich 1000%ig vor und der andere gar nicht und wir sind sehr gespannt, was das heute wird.
Ob ihr es merkt,
ob wer es merkt, ist. Genau, wer es wer. Genau, wer es wer. Und, aber erstmal ein ganz großes Hallo, schön, dass ihr da seid. Gunnar und Bob von der Band Mia. Hallo Jungs.
Guten Tag zusammen. Hallöchen.
Hallo.
Hallöchen. Ich bin sehr gespannt. Ihr habt, ich weiß nicht, ob ihr WIMAF schon mal gehört habt, ob ihr mal reingehört habt oder so, aber bin ich es auch egal. Aber was glaubt ihr, wo uns das heute hinführt?
Ich habe da kurz mal reingehört und ich habe dann aber ich habe mir Mühe gegeben, nichts zu erwarten. Und ich habe auch, also ich habe mich auch. Ich, also sollen wir das offen halten, wer sich vorbereitet hat und wer nicht?
Das schaffen wir nicht lange.
Ich glaube, nee, ja, ich glaub auch nicht.
Okay.
Spoiler-Alarm, wer es nicht wissen will, 10 Sekunden.
Genau.
Komm. Nee. ich freue mich darüber, über diesen Film reden zu können. Ja. Das ist ja auch eine Erwartung. Insofern bin ich gespannt, ob das quasi zutrifft, ob wir das erleben werden.
Ja.
Ich freue mich immer, mit euch zu reden. Also insofern gerne auch mit so einem Mikrofon vor der Nase.
Ja. Oh, ist aber schön.
Ja, jetzt.
Maria nickt jetzt so.
Na, jetzt hätte ich ihn auch vielleicht nicht sehen. Weißt du, dann hätten wir ihn beide nicht gesehen. Das wäre irgendwie, jetzt habe ich ein schlechtes Gewissen, dass ich ihn gesehen habe.
Ich habe ihn schon wieder vergessen.
Ja. War das nicht dein Lieblingsfilm?
Ja, stimmt. Aber ich muss sagen, wie das so immer, also oder wie das sehr oft ist mit Filmen, von denen man behauptet, dass es Lieblingsfilme sind, ich hatte den ewig nicht gesehen. Also gestern, ich habe ihn gestern Abend gesehen, du vorhin, glaube ich.
Ja.
Und ich hatte echt total viel vergessen. Aber es ist immer noch einer meiner Lieblingsfilme.
Ja, es ist auch einer dieser Filme, also der hat ja sozusagen 5 Teile. Rocky 1 bis 4 und Rocky Balboa. Ich klammer Rocky 5 immer aus, weil das der schlimmste Film aller Zeiten ist. Aber was mir aufgefallen ist, ist, dass man die wahnsinnig arg vermischt. Also Rocky 4 nicht, weil das ist ja der mit Drago, der steht so sehr für sich, weil das auch so ein ganz anderes Setting ist, da in Russland trainieren und sowas alles. Und dieser Techno-gestellte Superathlet und so, das ist ja dann schon so eine, das ist ja fast schon Fantasy-Film im Grunde genommen. Aber Rocky 1 bis 3, die vermischen sich in meinem Kopf so ein bisschen zu einem Film und deswegen habe ich immer, wenn ich einen dieser drei Filme gucke, so eine Erwartung, dass Dinge passieren, die dann zum Teil gar nicht passieren. Und werde zum Teil auch überrascht von den Dingen, die passieren, weil ich die dann nämlich auch schon wieder vergessen habe oder irgendeinem anderen Film zuordne.
Das kann ich nachvollziehen. Also ich habe erstens versucht, mich zu erinnern, wann ich den Film zum ersten Mal gesehen habe. Das kriege ich aber nicht rekonstruiert, das weiß ich nicht. Und dann ging es mir genauso wie dir, Nils, dass ich auch so dachte, ja, da war doch, ach nee, das war ja der. Also ich weiß auch nicht, also ich kann mich jetzt outen, ich habe den Film gesehen in Vorbereitung auf dieses Gespräch.
Hartes Outing. Ja. Sollen wir deine Eltern noch? Oder?
Ja, nee.
Ist dir das lieber, wenn wir darüber auch nicht wieder
reden? Nee, okay. Also wenn wir nicht noch öfter darüber sprechen, finde ich, können wir dann ganz normal weitermachen, als hätte ich das nicht gesagt.
Okay, alles klar.
Aber ich habe tatsächlich auch, ich weiß nicht, welche Rocky-Filme ich noch gesehen habe. Also ich meine, dass ich auch den Rocky 4 Drago Dingsterbums gesehen habe, oder zumindest ist der so irgendwie präsent in meinem Kopf.
Ja.
Aber der Rest fliegt irgendwie bunt durcheinander, so chaotisch.
Ja.
Ich bin mir nur sicher, ich habe diverse Rocky-Teile gesehen, aber ich kann nicht meine Hand ins Feuer legen, ob, wenn ich sie gesehen habe, vollständig gesehen habe oder eingeschlafen bin. Und ob es wirklich verschiedene waren oder dann doch immer der gleiche.
Aber da seid ihr jetzt wiederum Buddies. Nils ist vorhin beim Film ungefähr 5-mal eingeschlafen, als er den vorhin gesehen hat. Also da könntet ihr wiederum euch vielleicht die schönsten Schlafstellen nachher gemeinsam erarbeiten.
Es war wirklich Sekundenschlaf. Es war Sekundenschlaf.
Absolut.
Im Auto wäre es nicht gut gewesen, aber beim Rocky gucken war es okay.
Ich finde ja, was bei Filmen nicht so oft ist, aber bei mir so ist, dass die Trivia, zu der wir dann auch noch kommen nach und nach, den Film so viel besser machen. Finde ich.
Also sozusagen der Background. Ja, oder der, ja,
wie der
das
so
kann
entstanden
sein.
Ist.
Aber genau das habe ich mir verkniffen, das irgendwie und ich wollte noch was zu schlafen und dem Film sagen, also weil, also ich fand, wenn ich das schon mal vorwegnehmen kann, also erstmal, also das Tempo dieses Films ist beachtlich, finde ich, also der ist auf eine geile Art voll langsam und der ist total dunkel. Ja, der Film ist die ganze Zeit total dunkel.
Das stimmt.
Total sparsam beleuchtet. Mhm. Als hätten die so Kubrick-mäßig, wir machen jetzt hier alles mit Kerzen oder ich weiß nicht, oder der Technikverleih war zu geizig und die konnten nicht so viele Lampen kriegen für ihr Budget und dann war das irgendwie, also der ist auf jeden Fall dunkel, der Film, oder ging euch das auch so?
Ja, der ist total dunkel.
Und deswegen denke ich, da kann man super bei einschlafen. Ja. Also der Film ist langsam und dunkel, also ist eigentlich,
das war ja auch so eine
zum Einpennen, super.
War ja auch eine Low-Budget-Produktion im Grunde genommen, der war super, super billig.
Was hat der gekostet?
1,1 Millionen.
Ja.
Okay.
Million Dollar, weil die haben einfach nicht geglaubt, dass das was wird. Weil die Stallone kannte niemand.
Na, Universal wollte eigentlich 2,5 Millionen Dollar dafür ausgeben und Robert Redford in der Hauptrolle. Und Stallone hat gesagt, ihr dürft das Drehbuch nur haben, wenn ich die Hauptrolle
alles
bin.
Alles klar. Ja.
Und dann haben sie gesagt, okay, aber dann geben wir euch nur 1 Million, weil dann werden wir niemals Gewinn machen.
Ja, okay.
Und
also daran kann ich mich tatsächlich auch erinnern, dass das sozusagen auch so eine American Dream Story sozusagen auch ist, so das was ich noch
ist
weiß.
Ist eigentlich voll
so,
die Parallelstory, so auch ein bisschen zu seinem Leben, weil er war super, er hatte noch 108 Dollar auf dem Konto, gerade seinen Hund verkauft.
Seinen Hund verkauft?
Ja. Und hat dann das Geld bekommen für das Drehbuch, hat seinen Hund dann, er hat ihn für 50 Dollar verkauft und für 5000 Dollar wieder zurückgekauft. weil er dann ein bisschen bekannter war. Und der Hund, also kurz vor dem Drehbuch, und der Hund ist der Hund in dem Film.
Ah, geil.
So, Leute.
Mhm. So.
Drops
Kannst
Trivia.
Du dich an einen Hund erinnern, Robert?
Hat er eine wesentliche Rolle gespielt?
Nee.
Okay.
Nee, der war auch immer bei Adrian. Die hat doch diesen Adrian, der seinen Love Interest arbeitet ja an diesem Zooladen.
Ah,
und da ist der Hund am Anfang immer und zum Schluss schenkt sie ihm den. Damit, weil die sich immer so gut verstanden haben. Genau, und der war super, super arm und sie haben ihm 35.000 Dollar für das Drehbuch angeboten, wenn er nicht mitspielt. Und er hat aber so krass drauf bestanden, gesagt, nee. Und dass er es dann am Ende quasi umsonst gemacht hat, nur für sein Schauspielgehalt, was auch nicht besonders hoch war.
Mhm.
Und deswegen haben die ganz viel in dem Film improvisiert und so. Zum Beispiel die eine Szene, da greife ich jetzt auch schon mal ein bisschen vor, aber ich fand es so ein niedliches Trivia, wo sie da Schlittschuhlaufen sind.
Ja.
Er fühlte sie aus zum ersten Date und da sollten eigentlich 300 Extras sein. Es sollte ein normaler offener Tag auf der Schlittschuhbahn sein und es ist ein Extra gekommen, weil sie nichts zahlen konnten. Und es war dann dieser Typ und deswegen haben sie schnell improvisiert, dass die zu ist und er den Typ bittet, ob er 10 Minuten mit seiner Freundin fahren darf. Aber eigentlich sollte das Ding...
Oh, ist doch ganz gut.
Total. Ist ja auch, wäre mir nie aufgefallen, aber eigentlich sollte das voll sein. Er kam an dem Tag am Drehtag an und da war einfach ein Extra. Hi.
Aber das ist doch auch viel geiler, als wenn das ganz normal Folge, also so
total.
Das wusste ich natürlich.
Die Stimmung ist ja so viel besser. Also ist ja auch eine so der Szenen in dem Film, die total schön sind. Von daher ging das total auf.
Aber interessant, ne, dass der, weil er hat es ja dann am Set direkt umgeschrieben, die Szene. Mhm. Und dass der die dann so geschrieben hat, dass dieser Typ auch so dann jede Minute ansagt, also auch noch so einen Stressfaktor in die Szene reinschreibt, damit die irgendwie vorangetrieben wird. Das ist eigentlich ganz interessant, dass eben der Einfall sozusagen so
voll clever.
Weil das wirkt eigentlich wie so ein Einfall, der erst so bei der dritten Überarbeitung so dazukommt, weil man sagt, ja, es funktioniert nicht so richtig und so, deswegen das aber im Druck am Set, weil er hat es ja wirklich am Set geschrieben, da ist schon so eingefallen. Ja,
super
ist.
Improvisiert.
Sehr interessant.
Ja. Aber lass uns von vorne anfangen. Was ist denn die Prämisse? Lieber Nils, du bist der Prämissenmann.
Ja, der amerikanische Traum, ein junger Boxer, der aber eher so Boxen macht, um sich über Wasser zu halten, und noch andere Gaunereien, arbeitet als Geldeintreiber für so einen zwielichtigen Typen, kriegt plötzlich die Chance seines Lebens, weil der große Boxer Apollo Creed einen Weltmeisterschaftskampf haben muss, um so ein bisschen Promo zu haben, aber, und er hat auch schon einen Termin in 5 Wochen, aber jeder professionelle Boxer sagt zu ihm,
nee, kann nicht.
Da trete ich nicht an, weil 5 Wochen ist viel zu wenig Zeit.
Und ganz viele können nicht. Und der, den er eigentlich antreten wollte, der hat sich irgendwie die Hand gebrochen.
Genau. Und die anderen können nicht oder sagen halt, wie gesagt, wenn sie Profis sind, nee, 5 Wochen, das mache ich nicht, das ist unprofessionell.
Aber die Prämisse ist schon ein bisschen Quatsch, oder? So, wie die da schwitzend in dem Büro sitzen. Keiner kämpft gegen mich. Und dann, pass auf, ich habe die Idee, wir nehmen uns jemanden mega Unbekannten. Und dann blättert der im Branchenbuch oder so.
Ja, das ist so ein bisschen übers Knie.
Ja, total. Also,
oder nicht ein bisschen, das ist volle Kanne.
Vor allen Dingen, weil sie dann aber so lange in dem Büro sind und das so auswälzen. Und dann halt, haben alle mal eine Idee und dann ist es aber so. Und dann irgendwie hat er...
Da ist auch so ein bisschen was kaputt gegangen bei mir mit dem Film. Also es war dann am Ende nicht weiter schlimm, aber da dachte ich so, okay.
Vor allen Dingen, wie er dann plötzlich so brüllt, das. Ich brauche einen Unbekannten. Weißen.
Okay, cool. Na, ich finde die, na, das fand ich noch gar nicht so schlimm. Das fand ich irgendwie noch okay. Das kann ich noch kaufen, weil das auch fast erschreckend viel Sinn macht, das so zu machen, zu sagen, komm, ich hole mir so einen Unbekannten, um da irgendwie was Aufregendes zu erschaffen. Das finde ich noch fast aus Marketinggründen sozusagen nachvollziehbar. Aber die sie sich dann vorschlagen, die werden dann. Also die Gründe, warum die X und Y oder Y nicht nehmen, werden immer bescheuerter.
Ja.
Ja, nee, der sieht nicht gut aus oder irgendwie so. Ja. Und er entscheidet sich für Rocky, weil der so einen guten Namen hat.
Stimmt, The Italian Stallion.
Genau. Das finde ich dann so ein bisschen.
Was sie sogar im Deutschen so lassen und dann nur ab und zu der italienische Hengst sagen, weil das einfach nicht so klingt wie The Italian
Stallion. Es gibt auch so ein paar, es gibt so ein paar seltsame, auch wieder so ein paar Übersetzungsfehler in dem Film, ne? Also auch so in den Untertiteln ist mir aufgefallen, irgendwann sind die ja da bei diesem Meatpackers Laden, wo Pauly arbeitet und dann ist da so irgendein Meatpackers Schild und dann steht so die Übersetzung unten drunter und da steht dann Fleischverpackung. Das fand ich etwas seltsam.
Aber ich finde Philly irgendwie total gut dargestellt, so. Also so glaubwürdig. Also so glaubwürdig arm. Ich weiß nicht, ob ihr wisst, was ich meine, aber oft finde ich, werden in Filmen Leute als arm dargestellt und die leben dann aber irgendwie in so einem 100 Quadratmeter Apartment am Central Park und weil sie aber ihre Bücher auf dem Boden stapeln, heißt das, dass sie arm sind. Weißt du, das hatten wir auch bei diesem Richard Gere, Julia Roberts Film.
Naja, oft ist ja auch so, dass so Armut in so Filmen dargestellt wird, dass man so sieht, wie, also vom geistigen Auge sieht, wie so der Set-Dekorateur dann nochmal irgendwie braune Farbe an die Wand geschmiert hat, damit das jetzt genau, versifft so, aussehen soll.
Ja. So ein bisschen Pur-Look, genau. So wie so Used-Look und so.
Genau. Ja, genau. Und das ist eigentlich eher so, wie es jetzt so in diesen Vintage-Magazinen, wie man sich zu Hause machen soll. Aber da sah es halt richtig scheiße aus bei dem zu Hause.
Auf jeden Fall. Ich habe mich auch gefragt, was das für Dinger sind, wo der da seine Jacken raufhängt. Ist euch das aufgefallen? Das war so, als wenn so zwei Klingen aus der Wand gucken und er hängt seine Sachen da auf. Und ich habe versucht, ich dachte, das wird nochmal erzählt, genauso wie diese vollkommen versiffte Matratze.
Die oder einfach ist, so die steht und so offen ist.
Genau, so aufgerissen ist und ich mich frage, wieso steht die da? Kloppt der dagegen, wenn kein Rind in der Nähe ist oder so?
Stimmt.
So, die steht einfach so da. Wir müssen Robert so ein bisschen mitnehmen, Robert. Wir
reden. Ich schwitze total, ne?
Echt?
Also nur ob des Detailgrads, der hier gerade an den Tag gelegt wird.
Keine Angst.
Also aber so im schlimmsten Fall.
Aber ich finde es voll interessant. Aber ich gier danach, noch so ein paar Hardfacts zu kriegen mit Regie und so. Also wo hatte er denn jetzt seine Finger alle überall mit im Spiel?
Ich glaube, er selber, also Regie hat er nicht geführt, aber Drehbuch halt und eben Hauptdarsteller und auch, na, Produzent kann er ja nicht gewesen sein mit $105 auf dem Konto. Also das kann man, glaube ich, ausschließen. Na, er hat sich auf jeden Fall eine Menge mit reinschreiben lassen, dass er so Inhalt das letzte Wort hat. Und vor allen Dingen bei den Dialogen, was man auch, also die finde ich auch wirklich krass. Also da kommt das, was du gesagt hast, auch rein, dass die wahnsinnig sich Zeit nehmen. Da gibt es so viele Dialoge, die überhaupt nichts zur Story tun, aber total gut sind für die Atmosphäre.
Für die Attitude. So.
Ja, wenn eben zum Beispiel, da kommt er immer jeden Morgen, jeden Abend geht er ins Zoogeschäft, wo Adrian arbeitet, weil er halt auf sie steht. Sie ist halt super schüchtern und er erzählt ihr jeden Morgen und jeden Abend einen Witz. Und wirklich keinen Witz. Ja. Also das ist, nichts davon ist lustig. Oder und spricht mit den Tieren und hält so seinen Zeigefinger in den Käfig mit den Vögeln und sagt, guck mal, der größte Wurm, den ihr genäht hat.
Das fand ich aber alles total geil. Das hat mich dann wieder voll gerettet. Genau. Also weil ich eigentlich was Nils vorhin beschrieben hat, diesen Hauptplot, also wie es zu dem Kampf überhaupt kommt, so ultra bescheuert fand und dachte so, ey, ach, so behämmert war das, ist ja abgefahren.
Hatte ich auch total vergessen.
Also und ist dann irgendwie aber vollkommen egal. Also wie das zustande kommt, hat mich dann auch selber nicht mehr interessiert.
Und er ist halt eigentlich so Boxer und er ist auch in so einem Boxstudio, wo eben Mickey, der große Boxtrainer, so dieser uralte Mickey da trainiert und wird dann aber aus dem Studio rausgeschmissen nach 6 Jahren, weil der findet, dass weil der es scheiße findet, dass der als Geldeintreiber arbeitet für diesen Gangster. Und deswegen schmeißt er ihn raus, weil er sagt, du schmeißt deine ganze Zukunft hin, du könntest ein guter Boxer sein, aber du irgendwie willst nur da das Geld.
Da ging es mir dann auch so mit diesem Krönig, dass ich das noch erzähle, mir sowas was sagen, aber so, das hat mich auch vollkommen, das hatte ich nicht mehr auf dem Zettel und ich fand es auch total scheiße, dass er diesen Job hat. Vor allem, als der Typ ihm dann vor dem Kampf nochmal so einen Umschlag mit Geld gibt,
mit 500
dachte ich so, ey, du hast so viel vergessen von dem Film, wahrscheinlich kommt der noch, passiert da noch irgendwas und es läuft dann richtig blöd ab, so, aber ist
kam gar nicht wieder. Da habe ich überlegt, ob da im zweiten Teil was kam, was ich jetzt so.
Das ist, glaube ich, das ist, was Rocky unter anderem so besonders macht, weil das muss man ja echt sagen, auch wenn man den jetzt mal sieht, das ist ja nicht nur von allen Rocky-Teilen, sondern auch grundsätzlich so als Film, der hat ja auch Oscar gewonnen und so. Der ist schon auch auf so eine gewisse Art Arty oder so ein Indie-Film, eigentlich so ein Autorenfilm irgendwie, der auch später, in späteren Teilen wird die Erzählung ja immer sehr linear und sehr mainstreamig und sehr deutlich und überzeichnet und so ein bisschen grotesk. Aber der erste Rocky ist echt noch so ein, der ist sehr trocken eigentlich in seiner Erzählung und der hört zum Beispiel auch direkt auf, wenn alles vorbei ist. Ja. Also es gibt gar keine große Reprise oder so, oder wir treffen uns nochmal oder so, sondern so im Ring, wenn Adrian endlich in seinem Arm liegt, ist der Film sofort auf schwarz und ist sofort zu Ende. Und das fand ich nämlich, und diese Sachen, das fand ich so gut daran, dass da so viele Momente passieren, von denen man, weil man so sozialisiert ist durch Filme, denkt, ist mir jetzt klar, worauf das hinausläuft. Also dieser Gangster, für den er das Geld eintreibt, gibt mir halt Kohle, sagt hier, damit du ordentlich trainieren kannst.
Der aber auch auf so eine merkwürdige Art und Weise so väterlich immer zu ihm ist.
Genau. Also damit du gut trainieren kannst, immer hier die oder.
Oder hier $50, damit du heute Abend ein nettes Date haben kannst. Genau. Also der gibt ihm einfach so das Geld so ein bisschen auf Dufte, obwohl er normalerweise eigentlich anderen Leuten für ihn die Knochen brechen
würde. Ja, und war ja auch 5 Minuten vorher voll sauer, dass er dem Typen nicht den Finger gebrochen hat und so. Und also der ist überhaupt nicht stringent erzählt, also finde ich. Und das ist, aber das ist wahrscheinlich das, was Nils meint.
Ist es halt einfach so ein Mensch, ne?
Ja, aber also in jedem anderen Film wäre jetzt klar, ne? Der Gangster kommt irgendwann wieder und sagt, so, du musst mir die Kohle wiedergeben. Ne? Ja. Du bist mir einen Gefallen schuldig. Ich habe dir damals die Kohle gegeben. Ja. Und das passiert ja einfach nicht, weil dieser Gangster eben einfach auch ein guter Mensch ist, der so für seine Leute sorgt. Der halt einfach, also der ist halt ein Gangster, ist natürlich scheiße, aber so für seine
Leute. Nee, das will ich jetzt schon super, auch nochmal klarstellen.
Aber, weil
wir gerade alle so Daumen hoch und so, da will er einfach
gar nicht. Ich dachte so, aber der ist doch Kacke, der ist doch Gangster, Mann.
Aber das ist ja so toll, dass selbst diese Nebenfiguren alle so plastisch sind, weil die alle so ambivalent sind, wie Menschen nun mal sind. Also so eben nie dieser Abziehgangster ist. Oder auch, es gibt eine Szene, da geht Rocky abends um die durchs Viertel und dann sieht er so ein kleines Mädchen, die mit so Jungs rumhängen.
Auch
und
super
ein
merkwürdige
von
Szene.
Denen so, und so. Und dann nimmt er sie mit, sagt, komm, ich bring dich nach Hause. Und diese, ja, komm jetzt mit und so. Und dann hält er ihr die ganze Zeit so einen Vortrag auf dem Nachhauseweg und sagt mir so, ey, musst du nicht mit diesen Idioten rumhängen, sonst nennen die Leute dich nachher eine Hure.
Ja, er sagt den Satz, ich habe das aufgeschrieben, du bist 12, du musst keine Hure sein.
Ja. Er leitet das noch, ich habe mir das auch aufgeschrieben, er sagt nämlich noch was Geileres. Ich sag jetzt mal ein schlimmes Wort, Hure. Diesen Satz sagt er. Ja. Und bringt sie nach Hause und sagt sie, ja, häng nicht mit denen rum, du verbaust ja ein ganzes Leben. Sie so, du sagst also, ich soll lieber nicht mit denen. Er so, ja, das ist echt besser für dich. Und so bringt sie zur Haustür. Und als sie vor der Haustür steht, sagt sie, ey, Rocky. Und er dreht sich um und sagt sie, ja, was? Und dann zeigt sie mir den Finger und sagt, fick dich, du Schlappschwanz, und geht ins Haus. Und das ist so geil, ja, überraschend und auch, aber macht selbst diese Mini-Nebenfigur so vielschichtig, weil man so überrascht ist, wo kam das denn jetzt her? Und das ist was, was nur dieser Rocky-Teil hat und was, ja, auch sowieso eigentlich ganz wenige Filme nur haben, aber dass sie sich für alle Figuren so viel Mühe geben.
Rocky kümmert sich so ein bisschen um die Neighborhood.
Er ist da total, ja, er läuft da durch, der klatscht die alle ab, dann tanzt er, ja, ein bisschen. Und ja, die
auch diese
so
Singgruppe da an der Ecke, ja, ja, genau, fand ich gut.
Ja.
Da kriegt er auch was zu trinken und dann holt er den einen Besoffenen in die Kneipe rein, damit er nicht erfriert, weil es draußen so kalt ist, und legt den da auch einfach nur wieder hin.
Mhm. Nee, auf einen anderen Besoffenen, ja, legt er, ja, den da.
Und dann, was mir auch aufgefallen ist, was mir früher nicht aufgefallen ist, ist, dass Pauly, der Bruder von Adrian, der ja sein Kumpel ist, so lernt er ja Adrian auch kennen, mhm, dass der super unangenehm rapey und sehr eklig ist. Mhm. Und also richtig, dass ich das richtig, also da merkt man mal, wie man früher so Filme anders guckt, weil das ist mir einfach, ja, der war irgendwie doof. Aber ich fand ihn richtig unangenehm, als ich es gestern gesehen habe, so, weil der auch immer so bedrohend zu ihr ist. Und wenn der besoffen ist, ist der auch wahnsinnig eklig und wird dann auch so sexuell und so. Und der war so, ich fand den so bedrohlich. Und trotzdem ist es aber sein Freund und bleibt auch sein Freund. Das fand ich irgendwie super merkwürdig. Ich beruhige mich gerade, ja, wieder. Ja. Nee, das hat mich einfach so enttäuscht. Weil ich moch irgendwie, ich hatte vergessen, dass so ein wichtiger Charakter, dass ich den so ekelig fand.
Ja.
Also nochmal, wenn Stallone der Drehbuchautor, mhm, ist, ja, hat er sich quasi diese Geschichte ausgedacht.
Genau.
Und wisst ihr, war das ihm eher so ein inneres Anliegen oder dachte er, das könnte eine erfolgreiche Nummer sein? Also von wegen jetzt hier Detailgrad, ja, das arm aussieht, ja, und ja, dass die Gangster nicht immer nur Klischee-Gangster sind, sondern auch eine andere Seite. Also war ihm das ein inneres Anliegen, dieses Klientel des Boxerumfelds da neu zu erzählen?
Also,
Frage.
Also was ihm auf jeden Fall ein Anliegen war, ist, dass er das parallel geschrieben hat zu seinem Leben, wie frustrierend es ist, als 30-jähriger Schauspieler einen Durchbruch haben zu wollen, das nicht hinzukriegen.
Okay.
Das war so seine Parallele, weil der Anfang des Films auch so ist, dass er das als Boxer auch nicht schafft. Er hat dann immer mal so kleine Boxkämpfe und verdient da irgendwie, was hat er da gekriegt?
40 Dollar
oder so. Und er meinte, das war quasi für ihn, deswegen ganz viel der Dialoge und der Frustration, die so aus einzelnen Situationen entstanden sind, hat er quasi aus seinem Leben sich genommen. Und er hat auch, und das fand ich auch interessant, mal in einem Interview gesagt, dass er diese Rollenverteilung, dass er auch, er hat ja zu Adrian, also seinem, mit der er dann ausgegangen ist, auch gesagt, so, ich bin halt ein bisschen dumm. Also war da sehr, also hat sich da total selbst gesehen und auch bewertet und das ist wohl was er auch schon immer so empfunden hat, dass er sozusagen, er meinte immer, er hat ein gutes Gefühl für Storys, aber er weiß, dass er einfach nicht der Hellste ist, so. Also quasi hat er auch so im Wahrnehmen gesagt, also er hat sich da schon selber dargestellt und ich finde es so krass, weil wo du gerade sagst, wo wir gerade darüber reden und diskutieren und das so als positiv finden, dass so ein paar Sachen, mit denen wir eigentlich normalerweise rechnen würden, nicht wieder auftauchen oder dass Charaktere so sich ein bisschen widersprechen. Ich meine, wir unterstellen ihm jetzt, dass er ein geniales Drehbuch geschrieben hat, aber vielleicht hat das auch einfach nicht besonders gut gemacht.
Na, ich glaube nicht, dass das...
Ich sage auch nicht, dass ich das denke, aber ich würde es mal hier so hinlegen.
Also ich glaube nicht, dass das so gedacht war. Ich glaube nicht, dass das aus einem bewussten Bruch mit erzählerischen Konventionen oder so passiert ist. Ich glaube auch, dass dieses Drehbuch einfach total intuitiv geschrieben ist. Mhm. Das merkt man dem auch an, dass das nicht, das ist weder nach irgendeiner Blaupause oder so oder nach so erfolgreichen Drehbuchmechanismen geschrieben. So, aber das ist so sehr hingefühlt. Deswegen hat das eben auch so viel, ja, Gefühl und deswegen geht einem das so nah, weil das so ein richtiger Ausschnitt irgendwie ist.
Aber stellt euch mal diese Story vor, er mit diesem ganzen Kampf und diesem wenigen Geld auf dem Konto und den Hund verkauft und drauf bestanden und durchgekämpft. Und dann macht er diesen Film und kriegt in dem Jahr den Oscar für den besten Film. Und es ist der Film mit den höchsten Einnahmen 1967. Das müsst ihr euch mal, 76. Das finde ich so krass, das ist so eine krasse Story. Und es ist ja die gleiche Story wie im Film eigentlich.
Ja, irgendwann wird bestimmt auch darüber ein Film gemacht.
Ja,
total.
Also ohne Scheiß. So der, ja, Film Meta.
Und der den Film macht, kriegt dann einen Oscar dafür.
Ich habe mir gestern erst erlesen. Also willst du? Nee? Den Film machen?
Achso, nö.
Ich habe mir gestern erst erlesen, das wusste ich gar nicht, dass Adrian, also die Schauspielerin, die Schwester von Francis Ford Coppola ist. Ich wusste das nicht. Wusstet ihr das?
Nö.
Die ist, und das vergesse ich auch mal wieder, die ist so hübsch.
Mhm. Boah, ja, ist die hübsch. Das vergisst man wirklich, weil die so unhübsch dargestellt ist. Und das finde ich so gut. Und ich habe auch wieder vergessen, dass die ja in Der Pate auch mitspielt. Und da hatte ich auch vergessen, dass das die gleiche ist, weil in Der Pate ist die so super hübsch dargestellt. Ja. Also so wird die so aufgemacht, dass die super hübsch sein soll.
Ja, hier ist die auch, also als,
ja, ja, aber als so dann ganz am Brille Anfang, abzieht, ja, ja, klar, ja. Aber so, die wird ja dann so mit dem und so, ne?
Das ist auch so krass.
Du weißt, wie Oberflächlichkeiten wichtig
sind. Aber das fand ich auch so gut, also das ist so eine der Momente, die ich wirklich etwas albern fand, wie krass klischeeig sie als nicht attraktiv dargestellt
wird. Ja, ja, das, ja.
Also dass wirklich ihre Klamotten grau sind, ja. Und alles.
Dass sie eine Mütze auf hat.
Grauer Strich,
ja, ja, und nur
Brille
so,
aus den 50ern.
Ja, und nur
und
so hier so eine Spange, so, ja, ganz komisch. Die aber auch da übrigens das erste Date zwischen den beiden, extrem unangenehm, wie pushy er ist. Ja,
voll krass.
Mega krass.
Also,
so krass.
Absolut.
Er lässt sie einfach nicht aus seiner Wohnung. Er, ja, macht einfach so und sie ist und er hört nicht auf. Naja. Und er hört einfach nicht auf. Das fand ich so krass, weil das ist mir natürlich, also natürlich, aber es ist mir natürlich auch früher nicht aufgefallen. Mhm. Das ist so, nur der ist halt beharrlich, ne? Der will es halt, ja, wirklich.
Der hat die halt gern.
Ja, genau, genau. Und weil sie ja dann auch drauf eingeht und alles gut ist, aber ich glaube, das ist eher so ein Stockholm-Syndrom.
Also Robi, er lädt sie zu sich nach Hause ein, ja, und sie möchte irgendwann gehen und es geht aber nicht, weil er vor der Tür steht. Also
weil der Schrank vor der Tür steht.
Richtig.
Ja, er macht halt wirklich einfach.
Also ein netter Schrank, aber auch ein bisschen dumm, der Schrank. Und
also sie sagt ja schon, sie will ja eigentlich schon seit Monaten nicht, ja, mit ihm auf ein Date. Also ja, da, richtig, wird sie ja schon total hingenötigt. Und dann will sie auch nicht mit zu ihm rein und er hört aber nicht auf und jetzt hab dich nicht so. Und hast so eine Sprüche halt auch, die so im Lehrbuch für schlechte Menschen hat. Jetzt hab dich nicht so. Immer gut. Ich erinnere mich an meine Jugend. Naja.
Darf ich noch eine Frage zu Stallone stellen?
Ja.
Ja.
Also, der hat ja, ist ja nur auch so ein Schrank und so ein Muskelpaket und so. Und der hat aber hart an seiner Schauspielkarriere gefeilt. Also, der war quasi, der wollte Schauspieler sein und diese Muskeln waren eher nur so ein Hobby.
Ja, das weiß ich gar nicht, ehrlich gesagt.
Ja, der war ja.
Also Schwarzenegger war ja so ein richtiger. Auch,
genau, Schwarzenegger war, kommt ja aus dem Bodybuilding.
Genau. Sozusagen.
Aber der hat auch krass aufgebaut für den Film. Also ich weiß gar nicht, wie er quasi davor aussah.
Ja, davor war der war immer so ein bisschen chubby eigentlich.
Ah.
Okay,
okay.
Also das habe ich irgendwo gelesen, der hatte sich dann quasi einen so einen krassen Boxer als Trainer genommen und hat dann irgendwie 3 Monate mit dem super krass trainiert, aber trotzdem schaffst du ja das dann nicht aufzubauen. Also
und dann ist er einfach die nächsten 30, 40, 50 Jahre bei dieser Figur geblieben oder, ja, hat es versucht.
Und Rambo halt, also hat sich
und
halt
auch
ähnliche
bei
Figuren.
Und auch bei dem Gesicht, ja. Also er hat versucht alles zu halten, solange es geht.
Das hat ja auch geklappt.
Ja.
Aber irgendwie, ich weiß auch nicht warum, aber diese Story von Rocky mit dem, dass er auch so quasi auch immer, wenn selber von sich sagt, ich bin halt auch nicht so schlau, aber ich habe irgendwie auf meinen Bauch gehört und so, hat mir immer Sylvester Stallone so krass sympathischer gemacht, ja, als jetzt zum Beispiel Arnold Schwarzenegger, man, ja, vergleicht die ja immer so leicht. Weil der irgendwie so, nee, also deswegen glaube ich auch, hat er überhaupt nie Ambitionen gehabt, Politiker zu werden, weil der weiß schon, was er ist. Also,
know your limits.
Wie er so drauf, ja, ja, genau. Mhm. So, und deswegen klebt er halt auch die Strohhalme wieder an, weil Leute, ich habe richtig viel Kohle dafür bezahlt, der Scheiß soll da dranbleiben. Und das fand ich irgendwie immer so gut an dem, dass der so, ich glaube, dass der echt sich da sehr, sehr darstellt so.
Der Stallone hat ja auch Saturday Night Fever geschrieben, ne? Ist ja, glaube ich, auch ein Buch von ihm.
Ja?
Wenn mich nicht alles täuscht.
Okay.
Da steckt er auf jeden Fall irgendwie auch
aber
mit drin.
Aber war das nicht Frank Stallone? Ach nee,
der hat die Musik für den zweiten Teil gemacht.
Stimmt.
Der zweite Teil.
Man unterschätzt den echt.
Ich glaube, den zweiten hat Stallone dann auch inszeniert und den ersten hat er nur geschrieben oder so. Irgendwie sowas ist da. Da steckt er irgendwie auch mit drin. Und deswegen, aber wenn man das weiß, oder mir geht es zumindest so, finde ich immer, dass Travolta auch ein bisschen aussieht wie Stallone.
Das,
also gerade in
Saturday Night Fever. Also die Mundpartie.
Ja, auch so die Frisur, die er da so hat und so. Und da geht es ja auch so um so junge Italos und so. Also ja, das kennt er ja. Ist ja auch ein Milieu, das Stallone irgendwie kennt.
Ich habe die jetzt gerade beide nebeneinander und versuche da echt.
Ja, aber überleg nochmal, wie Travolta in Saturday Night Fever ist.
Er hat auf jeden Fall auch so eine Wohnung.
Und auch so eine Mittelscheitel-Föhnfrisur. So eine Stallonige.
Jetzt musst du dir Travolta boxend oder Stallone tanzen vorstellen.
Ja, ich versuche gerade auch Travolta so ein bisschen mehr. Ja, da könnte man vielleicht mal was organisieren. Obwohl, da brechen sich heute beide die Hüfte. Ja, was ich auch noch gut fand, ist, als wir sind ja irgendwann in diesem im Büro, was wahrscheinlich der Manager von dem Apollo ist, ne? Also ja, der mit den dicken, ja, Lippen und dem, der so ein bisschen gruselig aussieht. dass damals so ein Zeichen von wir haben Geld war, dass die Wände komplett mit dunklem Holz getäfelt sind. Mhm. Und ich mir so vorstellen, wenn ich jetzt in irgendein Büro reinkommen würde, wo es so aussehen würde, würde ich dann zurück jetzt wieder raus. Aber irgendwie fand ich es trotzdem gut.
Sieht das nicht im Soho-Haus? Sieht das doch so aus.
Da war ich noch nie.
Die Bibliothek sieht so aus im Soho-Haus.
Okay, Nils.
Da ist alles so getäfelt. Ja.
Dann ist das wahrscheinlich jetzt auch wieder Retro.
Wahrscheinlich.
Aber die Italian Stallion ist auch echt ein super Name übrigens.
Ach, voll.
Ist
ein super Name.
Ja, und dann geht es halt so weiter, dass sie ihn halt, dass Apollo sich entscheidet, er möchte gegen jemanden kämpfen, der die Italian Stallion heißt, weil er das irgendwie witzig findet. Und dann kriegt er halt im Prinzip eine Einladung und denkt, er soll quasi nur sein Üben-Partner, Sparring-Partner sein. Ja. Genau. Und denkt so, ja klar, mache ich, kann ich ein bisschen Kohle verdienen und so. Und erfährt dann in dem Büro erst, dass er tatsächlich ernsthaft gegen ihn kämpfen soll. Und sagt so, nee, habt ihr sie noch alle? Und dann finde ich so lustig, wie der PR-Mann von Apollo sagt, wir haben für $1 Million Promotion gemacht. Das ist auch so geil, das einfach so reinzuwerfen. Wir haben für $1 Million Promotion gehabt, deswegen muss das jetzt stattfinden. Und dann macht er es halt. Und dann sagt er, okay. Und dann sind nämlich plötzlich wieder Mickey, der Trainer, der ihn aus dem Boxstudio geworfen hat, will dann nämlich wieder seinen Freund sein, den trainieren, weil da wollen sich natürlich alle wieder an ihn ranhängen plötzlich.
Ja.
Auch Pauli.
Nur weil der so eine geile Chance gekriegt hat. Ja?
Genau. Und weil natürlich da wahnsinnig viel Presse und Fernsehen und allem so dranhängt, nimmt er ihn wieder ins Boxstudio auf und unser Pauli, sein vermeintlich bester Freund, zieht auch noch sich ein bisschen Kohle raus, indem er Werbung auf seinem Rücken, auf seinem Boxermantel verkauft und er selbst behält das Geld und Rocky darf den Mantel behalten. Das ist auch ein Riesendeal für Rocky.
Die sind halt Kumpels.
Ja, und zwar also, ne?
Außerdem hat er immer Fleisch von ihm bekommen.
Das stimmt. All die Jahre. Und dürfte auch gegen das Fleisch im Fleischraum kämpfen.
Genau, der arbeitet im Schlachthof, der Kumpel von ihm und gibt ihm immer so ein Steak mit und solange wie der das Steak einpackt, kloppt Rocky so gegen die Viecher da, die da hängen.
Ja.
Ist ja auch der Bruder von Adrian.
Außerdem halt muss man Adrian, mit dem ja auch irgendwas Schwager sozusagen.
Genau. Gucken,
dass man klarkommt.
Aber der sagt ja zu Rock auch immer, such dir eine andere.
Ja.
Meine Schwester, die ist eine vertrocknete Pflaume, bringt nichts.
Ja. So. Ja. Also auf allen Ebenen auch ein total guter Typ, finde ich. Ich finde es übrigens total gut. Ich finde, wir machen das jetzt immer so, dass einer am Tisch den Film nicht richtig gesehen hat, weil dann fällt einem viel mehr ein, dass man den mehr erzählen
erklärt,
muss.
Erklärt, dann behält man so ein bisschen Zug zur Story.
Genau, weil wir hatten bei Police Academy die große Beschwerde, dass wir die Story nicht erzählt haben, worauf ich dann Leuten im Internet versucht habe zu erklären, dass der keine hat. Das ist einfach eine Aneinanderreihung von Sketchen.
Mhm.
Und die, ja, ihr habt es sonst immer so gut gemacht und so, aber da war die Story nicht so.
Ja, es gibt übrigens eine Szene, die ich tatsächlich wahnsinnig lustig fand in Rocky. Und zwar, als er als Geldeintreiber arbeitet, sieht man kurz am Hafen, wie er zu einem Typen, von dem er Geld holen soll, geht. Und dieser Typ versucht abzuhauen auf einem Gabelstapler,
ja,
der so 5 km/h fährt. Der setzt sich dann drauf und fährt so los. Und Rocky läuft dann so, der ist ein bisschen bescheuert. Das war nicht ein gutes Fluchtfahrzeug, gute Wahl.
Aber insgesamt auch total schöne Bilder da. Ja. Also dieses ganze Set sah geil aus. Ja. Also das fand ich auch so, also auch wie der mit den Leuten geredet hat. Also und wie der auch, also wie er überhaupt redet. Also ihr habt das auch im Original gesehen mit Untertiteln, nehme ich an.
Nee, ich habe es auf Deutsch gesehen.
Das ist ja auch so, der ist ja auch total schwer zu verstehen und nüffelt so rum und es ist alles so.
Also, aber das macht er auch auf Deutsch.
Da gehört nicht viel dazu, den im Original zu. Also die Hälfte verstehst du sowieso nicht, weil der alles wegnuschelt, oder 50% von dem.
Aber das haben die auch auf Deutsch ganz gut nachgemacht. Also das ist ganz genau
so. Ich hatte so ein bisschen den Eindruck, dass die Synchronisation recht lieblos ist. Aber vielleicht täuscht mich das auch. Ich habe so die letzten 5 Minuten dann nochmal so oft ganz beflissen die deutsche Synchronisation angeguckt.
Ja.
Und fand es dann irgendwie auch nicht so klang, aber das ist vielleicht, immer
vielleicht
so.
Ist vielleicht es, man immer enttäuscht. Wenn man den Vergleich quasi dann hat, kann es ganz gut so sein, aber ich habe es echt nur auf Deutsch geguckt. Ich gucke immer diese 90er-Jahre-Filme auf Deutsch, weil ich irgendwie damit so auf Deutsch mit denen aufgewachsen bin.
Ich glaube, das ist sowieso so cool, dass Gunnar quasi ja zu Recherchezwecken sich den nochmal richtig angucken kann, weil ich habe ja das Hintergrundwissen, dass Gunnar gar keinen Fernseher hat. Mhm. Und ich finde, für mich ist sowas wie Rocky so ein klassischer Film, den gucke ich mir jetzt nicht mit Absicht an und denke, Netflix, warte mal, eher wie Rocky. Ja. Sondern der kommt halt so vorbeigeweht in irgendwelchen
Sepp-Stunden
und so. Deswegen guckt man den halt immer an einer anderen Stelle mal rein oder weiter.
Mhm. Ja.
Aber das ist wirklich eine lustige Situation. So ich, mit Absicht, wo hole ich mir denn jetzt Rocky her?
So. Ja. Der Rocky kam zu mir. Wenn man zu Wiedersehen macht Freude eingeladen ist, dann kommen die Filme zu einem.
Ja.
Oh, kommen dann an mit der Brieftaube.
Und dann aber so richtig mit Original und Untertitel.
Kann man sich dann aussuchen. Da habe ich mich auf die Couch gesetzt mit meiner großartigen Frau und hab mir...
Wusste sie, weshalb du den gucken musst?
Ja, die wollte, gesagt, die wollte unbedingt mitgucken. Und, ja, ja. Bevor wir angefangen haben zu gucken, habe ich versucht, mich zu erinnern, wann ich den zum ersten Mal gesehen habe. Und, ich weiß, dass ich den zum ersten Mal im Fernsehen gesehen haben muss. Und dann habe ich versucht rauszukriegen, wann die Free-TV-Premiere von Rocky 1 war. Und ich meine, dass das irgendwie 1982 war. Und ich vermute, das war sozusagen Begleitpromotion zu einem anderen Rocky-Film, der dann in den westdeutschen Kinos angelaufen ist. Und ich wohnte ja in der DDR damals und habe den quasi dann, wenn ich das richtig recherchiert habe, war das irgendwann im Oktober oder November 82, lief der im Fernsehen. Und dann, den habe ich da wahrscheinlich gesehen, weil das war natürlich ein Thema auf dem Schulhof und so, ey, Rocky und so. Das war ja, man hat ihn ja deswegen eigentlich, also damals hat man diesen Film ja sehen wollen, weil sich da zwei Leute ungeniert vermöbelt haben.
Ja, klar.
Und also das darum, im Prinzip ging es darum, ob Pauli ein Arsch ist und quasi Adrian klischee-mäßig hässlich ist und ob das alles PC ist und ob da irgendwie Anschlussfehler oder so, also die ich jetzt, wo ich mich nicht erinnern kann, das war ja alles Latte, das ging darum, dass da irgendwie, dass da auf die Mütze gibt.
Ja,
so, deswegen, und das war ja auch so in der, das spülte ja dann so auch in die allerbesten Cold War-Zeiten rein. Da war ja dann auch Rambo nicht mehr weit und Sylvester Stallone war natürlich, das war schon auch geil, das zu sehen.
Ja.
So, das wollte man sich nicht entgehen lassen. Deswegen meine ich, ich habe das irgendwann, also ich habe den als erstes im Fernsehen gesehen, Robert, nur weil du das gerade
nochmal. Also und das ja auch noch voll mit Absicht. Ich glaube, mein erstes Mal Rocky gucken war nicht absichtlich, sondern so Zapping-mäßig.
Ja. Ja, ich glaube, ich habe dann das erste Mal mit meiner Familie geguckt, auch so im Fernsehen. Ich weiß noch, dass der NRD lief und zwar Samstagnacht nach irgendeiner Show.
Okay.
Früher war ja immer, liefen die Spielfilme immer in der ARD Samstagabend, also Samstagabend 2015 war immer irgendeine Samstagabendshow.
Am laufenden Band?
Am laufenden Band, in der ARD war es noch Verstehen Sie Spaß, 4 gegen Willi gab es mal eine Zeit lang mit Mike Krüger, Einer wird gewinnen, gab es auch noch, hatten sie auch einen coolen Kampf. Und dann kam immer Wort zum Sonntag und dann kam immer ein Spielfilm. Und zwar immer ein besonderer Spielfilm, also was, wo alle gesagt haben, wow, krass.
Blockbuster.
Genau, so ein Blockbuster. Und immer halt dann 22, 23 Uhr erst.
Mhm.
Und weil aber Wochenende war und ich komme ja aus einer 6-köpfigen Familie, immer dann meine älteren Geschwister und so dann immer das gucken wollten, was dann kam und meine Eltern das irgendwie auch mal ganz interessant finden, durfte ich auch fast immer mitgucken.
Mhm.
So. Und da habe ich dann so mit 7 oder 8 das erste Mal Rocky gesehen.
Na, siehst du.
Ja. Da kann ich mir auch noch.
Das wäre interessant. Also, wer das rauskriegt, möge es uns sagen. Also, wann die Free TV. Also, es würde mich wirklich interessieren, weil also dann hätten wir zumindest ungefähr das Jahr.
Und aber es ist so toll, das finde ich, ist auch seltener geworden und das ist sogar in der Reihe Rocky seltener geworden. Aber das gerade beim ersten Rocky, man den, klar, wie du sagst, geguckt hat, weil man so Schauwerte haben wollte, weil man sehen wollte, wie die bluten, wenn die sich ins Gesicht schlagen und wie er da so super hart trainiert und die Treppe hochrennt und so weiter und so fort, weil man das so beeindruckend fand und dann sozusagen durch die Hintertür aber auch noch so eine recht emotionale Geschichte erzählt bekommen hat, die man dann mitgucken musste sozusagen, weil man ja eigentlich auf diese Schauwerte gewartet hat, aber dadurch glaube ich auch so ein bisschen anders sozialisiert wurde, als wenn man irgendwie direkt mit Rambo eingestiegen wäre oder so.
Wahrscheinlich.
Was ja wirklich nur darum ging. Also, beziehungsweise der erste Rambo ist eigentlich auch noch ein total krasser Antikriegsfilm.
Mhm.
Aber so ab dem zweiten wurde es ja dann tatsächlich auch wieder sehr albern. Und das ist ja bei Rocky ähnlich. Die Reihe macht ja auch so eine ähnliche Entwicklung durch, dass die dann so
ab biegt dem. So ein bisschen ab.
Spätestens ab dem dritten. Ich glaube, der dritte ist Eye of the Tiger, wenn mich nicht alles täuscht. Da wird es ja dann mit Mr. T, wo er gegen Mr. T kämpft und so. Da wird es ja dann so ein bisschen.
Ach, die Musik fand ich übrigens auch super.
Ja.
Das Hauptthema immer mal so durchscheint. Ja. So,
es gibt sogar eine romantische Situation, wo Rocky irgendwie, ich glaube, das ist tatsächlich beim ersten Date oder so mit Adrian. Da läuft dann im Radio so ein Lied, so ein Soul-Song von so einer Sängerin auch, so mit irgendeinem Text, I Love Your Kisses oder keine Ahnung, sehr klassischer Romanzentext, aber das Lied hat als Saxophon-Thema so ein ganz leicht daneben komponiert, die Rocky-Fanfare.
Ja.
Da geht die ganze
Zeit diese Fanfare, auch krass, das ist
aber gefallen. So ganz leicht daneben, also 2, 3 Töne geändert irgendwie. Das finde ich irgendwie ganz interessant. Das kann auf gar keinen
Fall Zufall
sein. Ne? Sehr.
Das Thema muss hier auch noch rein.
Ja,
das stimmt. Genau, das war echt gut. Und am Anfang ist, als Rocky allein zu Hause ist, hörte Roy Ayers. Das fand ich in der ersten Szene. Das fand ich auch
cool. Da lief eh so viel so toll. Also, oder genau. Der ganze Vibe ist so auch so.
Und dann fängt er an zu trainieren.
Mhm. Auch geiler Trainingsanzug, Entschuldigung.
Ja, der Trainingsanzug, der Hammer. Und die ganzen Jogging-Szenen sind auch alle improvisiert gewesen und Drehgenehmigung, weil sie dafür die Kohle nicht hatten. Also sie sind mit einem Van durch die Stadt gefahren und wenn sie eine coole Location hatten, ist er schnell rausgesprungen, ist gejoggt und aus dem Van haben sie ihn nun gefilmt, dann ist er schnell wieder reingesprungen. Deswegen gucken nämlich die Leute auf dem Obstmarkt auch so krass, gucken ihm alle hinterher, weil die,
der einfach mal da durchrennt.
Ja, weil sie auch die Kamera gesehen haben. So. Aber das hat für den Film ganz gut funktioniert, weil er da auch gerade voll viel in den Medien war, dass er der Typ ist, der gegen Apollo Creed kämpft. Deswegen kann man das so ein bisschen. Und der eine Typ, der ihm eine Orange zuschmeißt, der hat auch super improvisiert, weil der überhaupt nicht mitbekommen hat, dass da was gedreht wurde. Das haben sie dann drin gelassen. Mhm. Und also da ist super, super viel improvisiert sozusagen, weil halt so aus Geldgründen. Allerdings der Run, die Treppen, der berühmte da, der ist genehmigt gewesen, weil sie da auch so eine Spezialkamera benutzt haben, die nicht wackelt, wenn sie Treppen rennen. So also eine Steadicam, genau. Und der Run, wo er es quasi einmal nicht schafft am Anfang von der Montage.
Wo er sich so hochschleicht.
Genau, und ganz am Ende schafft das ja. Mhm. Da waren nur 2 Stunden dazwischen beim Drehen.
Okay.
Einfach nur mal so als kleine.
Ja, ja. Super. Ja. Danke.
dieser Look kommt übrigens wieder total zurück in den Fitnessstudios. Ne?
Ja,
habe ich beobachten können.
Diese
mehrlagigen Sweater-Dings und gerne auch mal nochmal die Ärmel abgerissen davon. Und also so.
Und die Jogginghose sehr hochgezogen.
Richtig.
Mhm. Und ein bisschen dreckig auch.
Ein bisschen?
Ja.
Ich fand das so furchtbar. Ich dachte, oh Gott. Ich weiß, ist vielleicht auch ein super Klischee, dass ich, und ich habe auch lange überlegt, ob ich sage, aber mich hat das so fertig gemacht, wie dreckig seine Sachen waren.
Ey, das kann ich total verstehen. Aber der SE, ich finde, diese Figur ist auch so durchzeichnet von so Ticks. Ne? Also ich meine, wie der redet, das, was da in der Zuhandlung abgeht, dann hat er immer was in der Hand und was ist denn das?
Ein Ball.
Dildo oder ein Ball? Oder
ja, irgendwie so eine Art Flummi, der aber nicht gut springt.
Genau. Und überhaupt, wie der, also der Gang, wie er läuft, so das leicht tänzelnde, so ein bisschen so das ganze Testosteron, was hier drin ist, kommt irgendwie so, da ist die Düse verstopft irgendwie, das kommt an der falschen Stelle raus und deswegen laufe ich so und es ist aber irgendwie wirklich auch geil gemacht.
Total.
Er ist diese Figur voll. Das ist wirklich, das ist, also mit allen hellen und dunklen Seiten und allen Wenn und Abers ist da schon.
Und vor allen Dingen haben die Leute ja auch darüber gesprochen, dass er wohl nicht besonders gut schauspielern kann eigentlich. Was so interessant ist, weil er trotzdem den Oscar für den besten Film gewonnen hat. Mhm. Weil als dieser Carl Weathers, heißt er, glaube ich, der Apollo Creed, als der zum ersten Mal kam, um sozusagen zu lesen für seine Rolle, hat er halt direkt das mit ihm gemacht und hat dann aber danach gesagt, dass er sich dann nochmal mehr reinhängt, wenn er es nicht mit einem Stand-in macht. Und dann meinten alle, nee, das ist der
Typ.
So, und dann hat er wohl kurz nichts gesagt und dann gesagt, naja, vielleicht wird er ja noch besser.
Auch hat er geil.
Wohl so gesagt. Und dann haben die sich aber wohl total angefreundet, so weil er das dann ein bisschen lachen musste, weil er es sehr lustig fand, diese Ehrlichkeit. Und das ist wohl auch so eine Sache gewesen, über die viele Leute gesprochen haben, dass ganz viele Leute fanden, dass er gar nicht gut geschauspielt hat. Ich kann sowas immer super schwer einschätzen.
Ich auch. Also ich kann es genauso wenig oder genauso gut einschätzen wie du. Ich fand es nur trotzdem, das ist ja trotzdem eine Art und Weise, diese Figur zu erzählen. Und sie auch zu quasi im Vorfeld schon zu dimensionieren oder anzulegen, dass der halt so irgendwie. Und das fand ich irgendwie, das hat mich unterhalten, kann ich sagen.
Nee, ich glaube, dass Leute eine Figur, die sie selber geschrieben haben, auch wenn sie ein bisschen Talent haben, in den meisten Fällen auch gut spielen können. Also weil keiner kennt die Figur so gut wie er. Deswegen hat er die auch so gut ausgefüllt. Das ist dann so ein bisschen Typecast irgendwie auch.
Mhm.
Ich fand übrigens, was das Outfit betrifft, weil mir das so aufgefallen ist, der beim Trainieren, beim Laufen, der läuft die ganze Zeit in Chucks. Und ich fand es so cool, dass der die ganze Zeit Chucks. Ich habe gedacht, wieso kaufe ich mir teure Joggingschuhe? Ich werde jetzt auch nur noch in Chucks laufen.
Ja, mach das mal zweimal und dann reden wir aber nochmal.
Ich will auch Rocky sein. Ich will auch Rocky sein.
Ja, wir können jederzeit.
Rocky Plattfuß.
Ja. Du kannst gerne mal in deinen Chucks morgens los, dann sprechen wir uns danach, aber glaube ich.
Das ist, also hohe Chucks müssen es sein.
Ja, nee, das ist besser.
Naja,
das
ist Stabilisierung.
Da ist ja automatisch, da wird schön mal mit Stoff stabilisieren.
Das Einzige, also die Trainingssache, die ich gerne auslassen würde, ist diese, wenn es dunkel ist, aufstehen und erstmal 5 rohe Eier trinken.
Darüber wollte ich auch nochmal zu sprechen kommen. Es gibt 2 Leute auf der Welt, die ich kenne, die rohe Eier trinken. Der eine ist Rocky und die anderen waren die New Kids on the Block vor ihren Live-Auftritten.
Und Schimanski, oder?
Das habe ich nie gesehen. Ja, okay, dann.
Doch, Schimanski war doch auch der rohe Eier-Typ, oder? Schimanski hat rohe Eier.
Und aber also ist das denn Fall. Wirklich eine Sache?
Und Werner. Werner trinkt doch immer Zuckerei. Sieht aus, ich mit Werner komme ich immer Zuckerei
aber
in der Kneipe.
Das ist keine reale Figur.
Das ist ja Brösel, ist ja im Grunde genommen. So, was Rocky für Sylvester Stallone ist Werner für Brösel. Okay.
Aber die Frage ist ja erstens, ist das wirklich eine Sache? Also ist es, kann man das nicht schnell mal in die Pfanne hauen? Muss man das so trinken? Und warum kann man es auch nie richtig trinken, sondern warum muss immer die Hälfte auf den Pulli gehen?
Also Robert, kannst du dir ungefähr vorstellen, wie es ausgesehen hat? Also der Wecker klingelt.
Der kippt es halt.
Du siehst so die Hand von ihm, er macht das Radio an. Das Radio sieht aus wie von 1935 irgendwie.
Ist es wahrscheinlich vom Vorvormieter noch?
Genau, und dann geht er zum Kühlschrank und er macht so, dann wird es erst hell, wenn er den Kühlschrank aufmacht, weil ich glaube, im Kühlschrank brennt Licht.
Ja.
Und dann siehst du so das Glas und dann siehst du ein Ei und dann weißt du, wie es weitergeht. Und die Frage war nur, ob es 2, sind es 3, sind es 4 und es waren 5 tatsächlich oder so.
Und dann hat er die so reingekippt und meiner Meinung nach hat er das auch gemacht.
Natürlich.
So. Und dann lief ihm aber die Hälfte hierbei so runter, weil das scheint auch dazu zu hören für die Dramatik so ein bisschen. Und
Vielleicht ist ja morgens noch so ein bisschen benommen, Maria. Und die ganze Motorik ist noch so, also auch so die Verknüpfung zwischen Sensorik und Motorik ist noch nicht so weit, wenn man so morgens um 4 aufsteht und so rohe Eier zu sich nimmt. Man braucht so ein paar Minuten, um das so fein zu justieren und deswegen geht einfach was daneben.
Ja, ich fand deswegen bestimmt auch roh, weil also klar, es ist gebraten irgendwie schöner, aber es fischt der Aufwand.
Ja.
Ich fand zwar, kann man die auch mal schnell runterschlucken.
Vielleicht hat er auch einfach kein Gas.
Ich fand es sehr beeindruckend, wie der die Eier immer mit einer Hand aufgeschlagen hat.
Oh, das kann ich auch.
Beide Hände. Kann ich dir zeigen.
Das kann ich auch,
ja. Ich kann das nicht. Ich fand das für
das ist halt unangenehm, aber wir lassen dich trotzdem in unserer Gruppe.
Für jemanden wie Rocky fand ich das auch beeindruckend, dass er das so gut kann.
Na, aber also Handkoordination muss er nun haben.
Ja, das ist das Gute, wenn man sich dann dabei schon so ein bisschen beschmattert, ist auch nicht so schlimm, wenn dann beim Trinken noch was daneben geht. Dann ist das sozusagen ein Abwasch.
Und das macht er auch seit Monaten auf dem gleichen Pullover und zieht ihn einfach trotzdem an.
Aber ist ja das Praktische, wollte ich sagen. Da muss er sich keine Sorgen drum machen, dass der Pullover dreckig werden könnte. Ist er ja schon.
Aber das waren auch schöne Bilder da morgens.
Ja.
Da so, das war
ich habe aber überlegt, dass ich hatte so das Gefühl, als ich das gesehen habe, und man denkt ja immer erst, rohe Eier, oh, wie krass, und auch noch 5 und so. Und dann habe ich gedacht, aber warte mal, 1-2 Jahre, dann gibt es bestimmt so, neben so Green Smoothies sagen, entdeckt dann plötzlich wieder einer.
Ja, so im Spreegold oder so kriegst
Ei
du dann so rohe Eier.
Ist das
schön.
Gesündeste, was man für den Körper tun kann.
Und dann kriegst du die so für 22 Euro, kriegst du rohe Eier im Glas.
Wird das das neue Ding, irgendwie morgens ein rohes Ei zu trinken.
Mit ein bisschen
so ganz,
Schale drin.
Nee, mit so ganz dicken Strohhalm, dass das Eigelb komplett durchfasst. Da können die ganzen Bubble-Tea-Strohhalme nochmal. Ich fliege übrigens in 8 Wochen nach Philadelphia und werde natürlich jetzt auch mal diese Treppe hoch und runter rennen. Bei mir wird es aber wie am Anfang der Collage, wo er oben. Okay. Das werde ich dann mal machen und dann schicke ich euch mal ein Video.
Das fände ich super.
Er kriegt im zweiten oder dritten Teil.
Das ist wahrscheinlich auch der einzige Grund, warum er nach Philadelphia fliegt, oder?
Wahrscheinlich.
Also ich fliege nicht nur deswegen, so als Touri, oder?
Und wegen dem Frischkäse. Aber es gibt ja im zweiten oder dritten Teil kriegt er ja eine Statue ans Ende, an den Kopf dieser Treppe gestellt. Eine Rocky-Statue.
Steht die da?
Und die steht da ja wirklich.
Wirklich?
Irgendwie. Ja, die haben sie dann, also ich weiß nicht, ob sie noch da steht, aber die stand dann auf jeden Fall sehr lange da auch wirklich. Große Aufregung, ne?
Ja. Du findest das heraus.
Ich finde es live heraus. Ich wollte es gerade googeln, aber ich dachte mir, nee, ich gucke es mir vor Ort an, ob die da steht.
Ja. Die ist bestimmt schnell zu finden, die Treppe.
Ich glaube auch, das wird das erste und letzte Mal sein, dass ich nach Philadelphia
fliege. Do you know where the Rocky Stairs are? Oh yeah.
Ja, da links.
Ey, und ich schwöre dir, das ist so wie beim schiefen Turm von Pisa, dass wenn du da unten stehst, die ganzen Touris die ganze Zeit hochrennen und andauernd oben einer und dann so.
Du hörst andauernd irgendwie einen Adrian brüllen.
Du musst dich unten anstellen dafür.
Ja, stimmt. Und dann kriegst du so einen Spot.
Oh, nee, nach der Oma, das dauert ja ewig. Oh.
So wie an dem Abbey Road Zebrastreifen, wo auch andauernd die Leute, ist ja eine normale Verkehrsstraße, die auch anscheinend irgendeine wichtige Verbindungsstraße innerhalb Londons ist und jeder, der da lang muss, ist mega abgefuckt, weil da immer so scheiß Touris über den Zebrastreifen gehen.
Aber das ist dann leider sowas, ich glaube, diese Philadelphia-Sache wird bei mir dann leider sowas wie extrem uncool, das dann auch zu machen, aber irgendwie würde ich es auch machen.
Ja, aber stell dir mal vor, dieser Zebrastreifen, wir hier, stell dir vor, die Platte, es gäbe eine Platte von Silly Schönhauser Allee, wo die so.
Glaube ich überhaupt keine Sorge, dass da jemals einer so hinkommt und deswegen darüber geht.
Und da laufen die, und da läuft dann Tamara Danz über diesen Zebrastreifen auf dem Cover irgendwie. Ja. Das wäre die Schönhauser Allee, die.
Das wäre dein Äquivalent zu dem Beatles-Idee?
Ja, wow. Ich versuche jetzt irgendwie, diese kleine Straße, die immer viel zu voll ist, wenn die dann durch sowas noch aufgehalten wird, das ist schon krass.
Die ist klein, und die Straße, ne?
Ich fand es nur so lustig, weil so ein verfickter Zebrastreifen, du musst da halt anhalten, wenn jemand drüber läuft.
Ja. Und dann, ätzend. Und dann noch barfuß, weil Paul war auch barfuß. Wo kommen wir da hin?
Er trinkt rohe Eier, er trainiert. Er kriegt den schönen Satz gesagt von seinem Trainer, warum er keinen Sex mehr haben darf. Sagt der Trainer zu ihm, Bumsen macht die Beine schwer.
Ja,
finde ich,
da so können wir alle nur zustimmen.
Ich würde auch gerne sofort ein Album machen, das so heißt.
Bumsen macht die Beine schwer?
Ja, das ist ein mega Albumtitel.
Du, ich glaube, da hast du an einem Wochenende die Songs zusammengeschrieben, wenn das so ein Konzeptalbum werden soll.
Bumsen macht die Beine schwer. Ja. Passt doch wie Arsch auf Eimer.
Also, ich verstehe noch nicht, warum das nicht schon lange geschrieben wurde. Ich würde mich jetzt auch beeilen, weil wenn die Folge raus ist, schreibt das hier.
Das ist, glaube ich, auch.
BMBS.
Heinz-Rudolf Kunze, Bumsen macht die Beine schwer.
Da bist du auch gleich wieder laut hier, da bist du direkt wieder übersteuert.
Das war aber auch mehrmals Thema, ne, in dem Film.
Ja,
also es wurde irgendwie dann immer wieder mal darauf hingewiesen.
Aber,
also so in
aber auch keine Konsequenz, ne? Er sagt dann zweimal, okay, mach ich, und dann aber irgendwie doch nicht, und dann spricht auch nie wieder einer drüber.
Nö. Ja. Aber der Satz musste raus.
Ja, das stimmt.
Und ist wir vielleicht ja wirklich auch, so eine alte Trainingsweisheit oder so.
Ist es bestimmt.
Glaube ich auch.
Aber heutzutage, die Hip-Hopper meinen doch immer alle, trainierst du Beine? Also irgendwie Beine trainieren ist doch uncool inzwischen, oder? Habe ich das richtig
mitbekommen? Aber Boxer brauchen flinke Beine.
Ja, die sitzen halt nur.
Ja. Vom Salat schrumpft der Bizeps. Aber bei Boxern ist das ja wichtig.
Ich finde es sehr gut, dass du schnell weitergeredet hast nach diesem Satz. Weil
ich fand das auch interessant, weil in dieser Trainingsmontage-Sequenz, wo er jetzt am Anfang ist, er noch so super im Eimer und trainieren ist anstrengend und so, und dann läuft die Musik und dann sieht man, wie er immer energischer gegen die Rinderhälften boxt und diese einarmigen Liegestütze hinkriegt, wo dann immer eine Hand auf den Rücken geht und
so krass.
Und dann so die mit, dann nimmt er beide Hände und klatscht dann aber immer und so. Und da rennt er ja am Schluss die Treppe hoch. Am Anfang hat er es kaum geschafft und dann am Ende rennt er die einfach hoch und hüpft oben rum. Und das Interessante ist, das ist mir nie so aufgefallen, weil ich hatte nur noch in Erinnerung, wie er dann oben steht und die Arme hochreißt und so. Das ist ja auch so ein ikonografisches Rocky-Bild, das, glaube ich, sogar immer auf dem Cover mit drauf ist. Ich guck mal, wir haben sie gerade hier stehen. Genau, da sieht man's. Aber er reißt nicht nur die Arme hoch, sondern er tänzelt dann auch super seltsam oben auf der Treppe. Und ich frage mich, ob ich das eigentlich immer falsch verstanden habe, weil ich gedacht habe, er reißt die Arme hoch so als Sieg, ich habe es geschafft, ich bin wieder fit. Aber ob das eigentlich auch noch so eine Trainingssache ist, die er dann macht, so die Arme irgendwie so strecken oder dehnen oder sowas, weil er, es ist so, die Bewegung, die er da macht, ist so seltsam, wirklich. Ich weiß,
das ist aber total super.
Super komisch an, was ich sage. Ja, aber
das,
wenn du das nochmal guckst, achte da mal drauf, weil er zwischen diesem Arme hochreißen, das macht er zweimal, so ganz komische tänzelnde Bewegungen macht und auch die Arme meines Erachtens nach nicht einfach hochreißt, sondern so hochdehnt irgendwie.
Na, aber er macht doch einfach quasi irgendwie.
Also mich haut es in so einen Momenten immer so ein bisschen raus aus so einem Film, weil es für mich so aussieht wie, jetzt hat der Regisseur gesagt, jetzt hopst da oben nochmal so ein bisschen rum, wie wenn man irgendwie so ein Fotoshooting hat und dann sagt der Fotograf so, jetzt hängt euch nochmal alle an den Zaun da und guckt mal lustig oder so. Ja. Also und wenn er selber. So
Alltagssituationen.
Genau, so Alltagssituationen, die mal ein bisschen anders aussehen, einfach mal was, dass man mal was anderes hat.
Dass man auch hängen bleibt beim Blättern.
Genau, und ich habe darüber auch nachgedacht und fand es total albern und irgendwie so ein bisschen sehr, mich hat es da so ein bisschen rausgeballert. Und ich dachte so, okay, jetzt hat der Director gesagt, jetzt bist du oben, jetzt freu dich mal noch ein bisschen und er hat es vielleicht selber nicht so richtig geglaubt, dass es geil ist, es ist aber trotzdem drin geblieben oder so.
Vielleicht ist es auch so, wie du sagst, und vielleicht hat er dann aber gedacht, ich muss das aber irgendwie wenigstens kredibiler zusammenbasteln oder so und hat dann deswegen so getan, als würde er dann auch noch so ein bisschen trainieren.
Ja,
ich glaube, er hatte die Filmmusik eigentlich schon voll im Ohr und
hat dazu sich getanzt.
Einfach, genau. Er
gab es damals schon,
schon in Bildern gedacht.
Ich glaube noch nicht.
Nee,
wann kam der erste Walkman? 78 oder sowas? Oder 79?
Ja.
Knapp verpasst.
Ja. Vielleicht ein Prototypen. Ja. So groß wie eine Autobatterie. Deswegen ist er die Treppe nicht hochgekommen.
Das war eigentlich sein Kühlschrank.
Ja.
Aber das, also da müsste man vielleicht noch mal genauer hingucken auf diese Szene.
Mach das doch.
Weil das okay.
Und dann ruf uns doch einfach alle an, was dabei rausgekommen ist. als er übrigens beim Trainieren bei Pauli ist und gegen diese Fleisch, dann kommen die ja ein bisschen auch so ins Gespräch und dann fragt ihn Pauli, sag mal, was magst du eigentlich an meiner Schwester? Es wäre ja jetzt hier der Moment, um romantisch zu sein, und er antwortet, weiß ich nicht. Und dann ziehen beide weiter. Und in dem Moment wusste ich, okay, das ist wirklich die wahre Liebe. Ich hatte das halt einfach nicht ganz verstanden. Aber ja, und dann sagt er irgendwann später noch, ich habe eine Lücke und sie hat auch eine Lücke. Stimmt. Und wir füllen diese Lücke aus.
Er hat es nicht so mit Worten.
Ja, und ich hoffe, dass er nicht dafür zuständig ist, bei der Hochzeit die Baus zu schreiben.
Er ist nicht so der Romantiker.
Was magst du eigentlich an meiner Schwester? Weiß ich nicht.
Okay. Ich finde es immer gut, wenn er so versucht, es gibt ja so Momente, wo er versucht, irgendwie besonders zu formulieren oder so besonders blumige Bilder zu schaffen. Am Anfang, als er Adrian rumkriegen will, ist er immer bei ihr in diesem Tierladen.
Ja.
Und da ist so ein Käfig mit Wellensittichen und er guckt dann da rein und sagt, warte, ich habe es mir aufgeschrieben, Vögel, wie bunte Zuckerwatte.
Stimmt, das fand ich auch super gut.
Und Wellensittiche sind ja bunt, aber sehen halt gar nicht aus wie Zuckerwatte. Also überhaupt nicht, im Entferntesten sehen die aus wie Zuckerwatte.
Nils, aber wenn man verzweifelt versucht zu bonden, dann geht das Gehirn halt...
Ja, ich wollte damit nur sagen, dass das vielleicht auch einfach eine Sache des Films ist, einfach klarzumachen, dass Rocky nicht so der...
Ich weiß nicht, was er im Original Aber das kann ich mir natürlich nicht merken, was er dazu
hat. Was heißt Zuckerwatte auf Englisch?
Cotton Candy. Ah.
Also auf jeden Fall, mir ist Cotton nur, er wollte halt.
Auch so ein Bandname, ne?
Wie?
Cotton Candy.
Cotton Candy?
Ja.
Cotton Candy. Ja.
Das wäre aber eher so Japan, so eine Japan-Band.
Ja.
Ja. Also es gibt keine Band, die Cotton Candy heißt, die ein Album macht, das heißt Bumsen macht die Beine schwer. Das wird nicht passieren.
Nee, jetzt. Ich weiß, du willst Lust, das Album schreiben, aber wir machen jetzt den Rest noch. Es gab zum Beispiel, also er trainiert und dann geht er am Abend vor dem Boxkampf in die Halle, wo der stattfindet. Oder am Tag oder keine Ahnung, jedenfalls noch, wenn noch alles leer ist.
Ja.
Und stellt fest, dass auf dem Poster die falsche Hose ist.
Fand ich auch total geil.
Ja, und es liegt nämlich daran, dass es ein wirklicher Fehler war. Und zwar genau das ist passiert aus Versehen und sie hatten kein Geld, entweder das Poster oder die Hose nochmal anders zu besorgen. Und deswegen hat er gesagt, na, dann spreche ich es halt einfach an.
Super.
Und so hat er es auch gemacht.
Wahrscheinlich, weil sie auch nur 2 Stunden in der Halle hatten oder sowas. Oder
ja, irgendwie so.
Oder.
Also es war, sie konnten nicht mehr entweder die Hose andersrum oder das Poster konnten sie nicht mehr machen. Es war halt wirklich, es ist wirklich aus Versehen passiert. Und deswegen gab es diese Szene, dass damit er das einfach anspricht.
Aber auch geil, ne? Er ist doch da in dieser Halle alleine und dann kommt zufällig der Agent auch noch. Das ist dann auch immer so geil in so Filmen, so.
Ja.
Weißt du, so. Da ist der Protagonist.
Erstmal, wie kommt der da überhaupt rein?
Genau, geht da alleine in die Halle rein und guckt sich so um.
Ja.
Und man kann die Architektur so ein bisschen genießen und dann kommt so plötzlich, so wie von Geisterhand, kommt dann der Agent auch noch und dann haben sie Zeit, nochmal kurz was zu bereden über Hosen.
Ja.
Das ist ja auch so, dieses Plakat mit der Hose ist ja so ein überlebensgroßes Bild von ihm, so ein so 5 Meter großes Bild von Rocky. Und es sieht übrigens gar nicht aus wie Rocky.
Nee, null.
Sieht nämlich aus, als hätte das die Frau gemalt, die vor 3 Jahren da dieses Jesus-Fresko in dieser Kirche in Spanien erneuert hat. Sieht so aus, als wenn die Rocky gemalt hätte. So sieht dieses Bild aus. Das war echt unglaublich, wie gar nicht das, wie der aussieht. Also, oder er hat es selbst gemalt, das kann auch sein.
Also musst du dir vorstellen, Robert, ein großes
Bild. Das hat er sich auch mal in den Vertrag geschrieben.
Wo man so raufguckt und denkt, ja, wäre eigentlich auch okay gewesen, wenn da kein Bild hängt. Sowas. Aber das in ganz groß.
Ja.
Mit falscher Hose. Super.
Ist das jetzt schon abstrakte Kunst? Oder?
Übrigens im Originalskript, ein bisschen was haben sie doch verändert, hat das Studio doch durchbekommen. Im Originalskript war Mickey, der Trainer, so ein super darker Rassist. Und Rocky hat am Ende nicht gekämpft. Weil er hat sich quasi in diese ganze Promo-Mühle reinziehen lassen und hat kurz vorm Kampf sitzt er doch auch im Film bei Adrian auf dem Bett und sagt, ich kann das nicht, ich will das nicht, das ist alles irgendwie, fühlt sich falsch an. Und im ersten Drehbuch, was er eigentlich abgegeben hat, Sylvester Stallone, hat er dann den Kampf abgesagt. Da war das dann das Ende, seine Konsequenz, dass er in diese komische Mühle nicht mit reingezogen wird und lieber sein ruhiges, beschauliches Leben hat.
Okay,
also aber es ist ja nicht nur ein bisschen geändert, was geändert, das ist ja schon dramatisch
anders.
Stimmt.
Stimmt. Jetzt, wo ich es gesagt habe, ich auch. Ich glaube, das bisschen hat sich halt auf Mickey bezogen, gerade in meinem Gehirn. Der halt so ein super starker Rassist war. Ja. Irgendwie so Alkoholiker, Rassist. Klassische Kombi. Ja.
Ja, und dann kommt es zum großen Kampf. Mhm. Und Rocky gegen Apollo.
Genau, und Apollo hat ein absurd geiles Kostüm an.
Ja,
der ganze
also,
Auftritt.
Ist echt so, du bist ja ein Kölner Karneval, also ja. Ich meine, das ist doch echt, also ja, ist ganz doch, weit draußen.
Das ist doch eine Inspiration.
Der Auftritt ist unglaublich, den Apollo da hat.
Stimmt.
In der Halle. Weil nämlich erst kommt Rocky rein, der Underdog, der irgendwie mit seinen zwei Leuten, die übrigens das Team von Rocky, sein Trainer und der Co-Trainer, haben rosa Strickjacken an, auf denen in roten Lettern Rocky steht.
Ja.
Ich will jetzt unbedingt so eine rosa Strickjacke haben, auf der rot Rocky hinten draufsteht. Das finde ich unglaublich. Das ist so cool.
Am Tisch lachen jetzt alle, aber Nils hat die in zwei Monaten.
Kann mir das gut vorstellen, aber ich stelle es mir trotzdem vor, das in Verhältnis zu setzen, wenn ich diese Szene jetzt nicht parat habe, dass es die da im Original gibt. Okay.
Und dann kommt er rein und so, kriegt so ein bisschen Applaus und so. Und dann kommt der große Auftritt von Apollo. Und ich war erinnert an den Auftritt von Apollo aus Rocky 4. Da kämpft Apollo ja gegen Ivan Drago, will seinen letzten großen Kampf machen und hat diesen James Brown-Auftritt, wo er Living in America singt und von der Decke runtergefahren kommt in einem großen Amerika-Kostüm, um sich da über Drago, der ja der Russe ist, so zu erhöhen. Und ähnlich gelagert ist Apollos Auftritt im ersten Rocky, denn er trägt ein George Washington-Kostüm, hat einen Amerika-Zylinder auf, hat auch einen Kragen an, was ganz super seltsam aussieht, dann so ein Amerika-Mantel, dann natürlich Shorts in den amerikanischen Farben, also ich glaube blau-weiß gestreift, so ne, wie die Fahne, und lässt sich auf einem Pappmaché-Boot in die Halle ziehen.
Segeln,
genau. Weil ja George Washington auch mal irgendwann auf einem Boot gesegelt ist und segelt so zum Ring.
Aber hatte er nicht neben dem Hut auch diese Perücke auf? Diese Locken?
So eine weißen Haare.
So eine weiße Haare.
Weiße Haare, genau.
Und er hat mit Geld um sich geworfen.
Genau,
er
hat, aber vor allem mit Kleingeld.
Also er hat den Leuten wehgetan.
Also nicht so kamellemäßig.
Erste Reihe.
Sag mal, im Drehbuch standen doch hier Scheine. Ja.
Der unbeliebteste Gast im Stripclub.
Leider für die 5 Meter. Ja. Für die 5 Meter Plakette. Stimmt, wie das dann auch aussehen muss.
Das hängt ja irgendwann durch. Das war sehr, sehr gut mit Kleingeld werfen. Habe ich auch so noch nicht gesehen. Sehr beeindruckend. Aber er hat halt diesen großen amerikanischen Auftritt hingelegt und sich inszeniert als der amerikanischste Amerikaner.
Basiert ja auch auf einer wahren Geschichte, ne? Also diese ganze Geschichte.
Wie? Was?
Also
wie
die,
was?
Der Kampf. Das sozusagen, es gab mal einen super bekannten Boxer, ich krieg halt den Namen jetzt gerade nicht, der auch gegen so einen Underdog gekämpft hat und dann war das am Ende auch so. Und es war auch genau, es ging auch genauso aus, also dass der Bekanntere zwar nach Punkten gewonnen hat, aber der Underdog, weil er so weit gekommen ist, dann alle total ausgeflippt sind.
War das nicht Joe Frazier?
Nee, der Underdog hieß irgendwas mit Weber.
Hi.
Und das war auch die Inspiration für das Buch?
Nee, es war ja die Inspiration zumindest für diese eine Prämisse, also für diese Kampfsache sozusagen.
Nee, die Inspiration fürs Buch kann es nicht gewesen sein, weil der wollte ja gar nicht kämpfen am Ende.
Ach so, stimmt.
Ja, stimmt. Nee, also für diesen Kampf war das die Inspiration, das nehme ich dann vor allen Dingen auch die Idee, dass er eben nicht gewinnt, aber trotzdem der Held ist. Hm. Also dieser Twist sozusagen. Weil den Gewinn, den er hat, war ja Adrian!
Und dann geht der Kampf los und dann am Anfang wird ja noch so, hören wir sogar noch die Kommentatoren, also kriegen wirklich einfach eine Kampfübertragung gezeigt sozusagen, aber sehr filmisch inszeniert und es gibt zwischendurch dann so Schnitte, so zum Beispiel in so eine Kneipe, wo so Rockys Freunde irgendwo in dem Viertel in Philly, wo er herkommt, so vorm Fernseher hängen und das gucken und da habe ich gedacht, es wäre eigentlich total geil, wenn man das für so Boxübertragungen übernehmen würde, wenn so Boxübertragungen, dass man so einfach so random auch in so Kneipen schaltet, wo das auch so übertragen wird. Das wäre doch mega geil. Also ich würde es 1000 Mal lieber gucken als jetzt. Ich fände es so interessant, wie anderen Leuten so beim Mitfiebern zuzugucken.
Das finde ich ja, also kurze Zwischenbemerkung, finde ich aber eigentlich voll unsympathisch, genau beim Boxen, dieses Klischee, dass sich so biertrinkende Männer zu Hause einen Boxkampf angucken und so mitentscheiden, oh, jetzt mach doch mal mehr so, mach doch mal. Also die hauen sich da auf die Fresse, was per se schon mal komisch ist, das als Sport irgendwie zu betrachten. Vor allen Dingen, wenn welche aus dem gleichen Sport dazukommen, verstehe ich das ja noch so. Aber wenn halt so die so entferntesten Typen zu Hause sitzen und jetzt meinen, was jetzt besser wäre, was er dann besser machen könnte.
Wie bei eigentlich jedem Sport auch so, ne?
Richtig.
Oh, Gott. Ja. Kennt ihr, war einer von euch beim Schachboxen mal?
Nee.
Habt ihr davon mal gehört?
Ja.
Ich war, als ich noch für Jägermeister gearbeitet habe, die waren da involviert in die Schachbox-Weltmeisterschaften hier in Berlin. Und da war ich da und das war ungefähr das Skurrilste, was ich in meinem ganzen Leben gesehen habe. Da wird ja 3 Minuten geboxt und dann nur 3 Minuten Schach gespielt oder 5 und dann wird wieder geboxt und dann wieder Schach gespielt. Und das ist so unfassbar, also weil sie können beides nicht sehr gut.
Ja.
So. Und das Krasse ist, wie du siehst, wie die sozusagen abbauen, beim Schach, also weil die dann nicht mehr, weil die so Adrenalin und so fertig sind, dass sie keinen geraden Gedanken mehr machen. Und ich kann keinen Schach und hätte es dann aber ab der 3. Runde trotzdem besser gespielt, weil die überhaupt nicht mehr, und das ist wohl die Herausforderung, die man sich da selber schafft, die man auch nicht hätte machen müssen, dass man sozusagen dann noch versucht, sich wieder zu konzentrieren, wieder runterzuatmen und dann eine Runde Schach zu spielen, dann wird das Brett wieder weggenommen und dann boxen die wieder. Das war so ein skurriler Abend, aber das war richtig eine Sache, es war ausverkauft und totale Bambule. Und das gibt's ja immer noch, also ich bin da nicht mehr involviert, aber das fand ich schon so skurril. Und ich finde es immer noch wahnsinnig unangenehm, Leuten so nah dabei zuzugucken, wie sie sich wehtun.
Mm. Das finde ich das einfach ist wahnsinnig unangenehm. War jemand für euch mal beim richtigen Boxkampf?
Ja,
ich halte das wirklich nicht aus.
Mega krass, also es ist unfassbar anstrengend und es ist halt auch natürlich, je nachdem, was man dann so gesehen hat, also je nach Level natürlich auch teilweise extrem langweilig und sehr tatsächlich auch sehr taktisch. Ich bin ja in Frankfurt-Oder geboren, komme aus einer Boxstadt. Ich habe den frühen Henry Maske mal boxen sehen. Ja. Und das ist halt schon auch, das ist konditionell extrem anspruchsvoll und es ist halt wirklich auch Taktik. Also es ist echt auch, also es ist, also es ist, ich kann es als Sport schon auf jeden Fall ernst nehmen. So, also ganz abgesehen davon, dass ich es trotzdem nicht machen würde. Aber so, ich glaube, die ganze Fitness- und Konditionskomponente vom Boxen ist krass. Es ist astreiner Sport.
Genau, also das ist ja mittlerweile
richtig, richtig seriöses Zeug.
Das ist ja auch beliebt mittlerweile, so Boxer-Workout zu machen, sozusagen, als Sportart, als Training.
Ich kann halt einfach, ich finde es wahnsinnig schwierig, Leuten dabei zuzugucken, wie sie sich quasi so verletzen, die bluten ja dann auch und so. Also das kann ich mir einfach nicht so angucken. Also so, da gucke ich halt weg.
Das ist das Skurrile daran. Ja. Also klar kann ich das auch voll, das ist voll anstrengend und da kann man gut und schlecht drin sein, aber man haut sich trotzdem auf die Fresse.
Auf jeden Fall. Man kann sich davon auch nicht frei machen. Also sei denn, man ist
und vor allen Dingen,
beruflich.
So. Weil das ja auch so. Also zumindest wäre es dann nicht empfehlenswert. Ja.
Aua!
Ist doch scheiße, Jungs, wir haben doch gesagt. Also bei anderen Sportarten passiert es ja auch andauernd, aber dann eher so aus Versehen, also so beim Fußball oder so, dass da mal einer irgendwie auch sowas abkriegt, da ist es so Kollateralschäden, das nimmt man dann so mit. Aber das ist quasi einfach die Prämisse, dass ich einfach die Fresse poliere. Mhm. Und auch so, dass du liegen bleibst. Also da geht es ja auch um teilweise um Ohnmacht. Also Leute, wir beruhigen uns mal. Dann lieber Schach.
Nee, ich finde es einen sehr beeindruckenden Sport. Mm. Diese Körperlichkeit, die das ja hat und diese Kraft, um die es da geht. Und wie du ja auch sagst, Gunnar, dass es da auch diese taktische Komponente trotzdem gibt, weil das halt für niemanden das bringen würde, einfach wild drauf loszugehen und loszuschlagen. Und da geht es ja auch immer geht ja sogar im Film bei Rocky darum, dass er Linksausleger ist und sagt, deswegen wird er nicht oft gebucht.
Stimmt,
das ist
er erklärt
weil
das
die meisten,
Adrian, ja.
Rechtsausleger sind.
Was kriegen die eigentlich in die Nase kurz vorm Kampf? Die kriegen irgendwie so ein komisches Fläschchen in die Nase geschoben.
Das ist, glaube ich, so zum Atmen, irgendwie so ein nasenfrei Scheiß. Habe ich das Gefühl, dass sie einfach gut durchatmen.
So eine Art Tigerbeißer.
Ja, aber eher, weil beide auch sehr gequält gucken
ja.
und es auch sehr radikal in die Nase gestopft kriegen. Mhm.
Aber das ist schon, ich finde, das ist ein, also ich finde schon, ich gucke da gerne zu. Es gibt halt leider nicht mehr so interessante Boxer. Das ist ein Sport, der, finde ich, auch viel von seinen Typen lebt. Mhm. Und so die große Zeit der Boxer wie in den 90ern mit Henry Maske und Axel Schulz, der ein Star wurde, obwohl der nie irgendwas gewonnen hat, aber auch so Mike Tyson oder so. Das ist schon, die ist irgendwie vorbei, so diese Typen oder hier den Tiger gab es ja auch noch.
Darius Michalczewski.
Genau.
Und Graziano Rocchigiani
nicht genau, zu vergessen. Nicht zu vergessen, natürlich.
Habe ich auf keinen Fall.
Diese gut. Typen, die gibt es gerade.
Sven Otke und René Weller aus dem Surrogatvideo.
Der schöne René.
Ja, der schöne René.
Die gibt es irgendwie nicht mehr oder jetzt gerade zumindest nicht. Und das ist so ein bisschen, da leidet der Sport so ein bisschen drunter, finde ich. Alles so ein bisschen clean gekauft. Na,
alles wird halt cleaner.
Aber, das Essen, aber was, Sport. Was ich auch so interessant finde am Boxen ist, dass das ja wirklich, man hält das ja immer für ein Klischee, aber Boxen ist auch wirklich so ein Milieumagnet. Also am Ring sitzt einfach immer das Milieu, das halbe Milieu der Stadt vertreten.
Und das ist das, was du halt so cool findest.
Nee, aber das ist so interessant, dass das auch wirklich so ist. Also ja. Sogar in Rocky, also sogar in dem Film, sagt ja sein Verbrecherboss, Rocky fragt ihn ja, kommst du zum Kampf? Und er sagt ja, ja klar, ich bin in der ersten Reihe. Ja. Genau. Also es ist, und das stimmt
ja, halt. Weil das halt oft so Bodyguard, Türsteher und Geldeintreiber sind, die Boxen. Weil sich das ja quasi hobbymäßig ineinander greift. Also solange man noch nicht Geld damit verdient, ja. Machst du es halt wie Rocky.
Lässt sich wahrscheinlich auch wahnsinnig, lässt sich einfach wahnsinnig einfach drauf wetten, weil einer gewinnen muss am Ende irgendwie. Aber das fand ich, finde ich irgendwie, also als ich da in München mal diesen Boxkampf war, war auch so, also alles um den Ring rum. Das, da hast du Leute gesehen, die siehst du sonst aber nie. Das war echt aufregend.
Nicht am Tage.
Ja, nicht am Tage.
Das aber auch in dem Rocky-Film hast du nichts am Tage gesehen, weil er ist entweder immer morgens oder abends auch unterwegs gewesen. Es war ja draußen auch immer dunkel. Mhm. Das ist wahrscheinlich,
na, weil doch, sie beim Geldeintreiben, als der Typ mit dem Gabelstapler abhauen wollte, da war es mal ganz kurz hell.
Und da hat der Typ ihn doch übrigens noch ein kleines Trivia, ihn beiseite genommen, der Boss, und hat ihm gesagt, ne, du, ich hab dir doch gesagt, du sollst ihm den Daumen brechen und so. Und hat dann sich zwischendurch mit dem Asthma-Spray so, und das war auch, der Typ war so aufgeregt wegen der Aufnahme, dass das real war, dass er in dem Moment das benutzen musste, und er dachte, naja, wir machen dann bestimmt noch einen Take, aber haben den dann genommen.
Ja. Es gibt ja auch, die hat ja diesen geilen Diskurs mit dem Fahrer, ne, das ist ja auch so eine lustige, so ein lustiger, also
was da, nie
es
so wird aufhört.
So ein Gangsterboss, und dann der Gangsterboss hat natürlich, wie jeder vernünftige Gangsterboss, nicht nur ein geiles Auto, sondern auch ein Fahrer, so ein Hündchen. Und der, also das wird überhaupt nicht erzählt, warum. Das setzt einfach so an, dass die sich gegenseitig total abgrundtief hassen und scheiße finden. Also Rocky und der Fahrer. Und also die wollen sich eigentlich auch die ganze Zeit auf die Fresse hauen. Und der Gangsterboss ist dann so daddy-mäßig und sagt, jetzt reißt euch mal an den Riemen und kriegt euch mal ein und so. Und
der ist auch, glaube ich, einfach.
Er versucht es dann auch zu erklären. Ja. Weißt du, Rocky, manchmal können sich zwei Leute einfach nicht leiden.
Ja, genau.
Ohne Grund.
Das ist die Erklärung.
Ja. Genau so. Und dann so. Fährt er.
Danke, ja.
Cool. Der ist aber auch, glaube ich, der schlechteste Assistent, den man haben kann. Hat er überhaupt gar keine Selbstkontrolle, sobald Rocky in der Nähe ist.
Fängt er an, ihn zu beleidigen.
Sofort an, den zu beleidigen.
Ja, wieso beleidigen? Also wieso, ja, total. Er kann es überhaupt nicht kontrollieren. So.
Das ist aber so eine Eigenart, die wird dann, ich musste da die ganze Zeit dran denken, Midnight Run ist einer meiner großen Lieblingsfilme mit Robert De Niro. Und da sind ja auch so Mafia-Typen, und da ist auch der Assistent von einem der Helfer des Gangsterbosses, der auch die ganze Zeit immer nur Scheiße labert und immer alle beleidigt und immer alles falsch macht. Das scheint also eine Sache zu sein von so Assistenten, dass die irgendwie, dass man sich dafür die besonders hohlen Brote.
Ich sag mal, holt. Nicht ohne Grund sind sie die Assistenten, nicht die Gangsterbosse. Ja.
Werden die eigentlich mitgenommen in den zweiten Teil? Wie gesagt, ich bin ja auch totaler, ich kann mich gar nicht
Das weiß ich erst, wenn ich ihn wieder sehe, ob der Gangster mitgenommen wird.
Da müssen wir uns dann wohl alle nochmal hier einfinden.
Okay. Ja.
Aber auf jeden Fall ist dann der große Kampf, und am Anfang sehen wir ihn sozusagen in Echtzeit, wie gesagt, mit Kommentar und so. Und dann setzt die Musik ein, und zwar nicht das normale Thema, sondern das Rocky-Final, die Finalvariante des Rocky-Themas, die so. Also die finde, es ist so eine, ich höre das manchmal auch so auf Spotify, weil ich das so krass gänsehautig finde. Das ist dieses Thema mit dieser, wo auch die Ringglocke Teil des Songs ist. Und da geht die Fanfare eher in so mollige Unheimlichkeitsgefilde, die ist ja sonst sehr heldenhaft. Aber bei diesem Finalthema ist die so, geht die in so eine geht die in so eine unheilvolle Richtung. Und dazu die Ringglocke so als Rhythmuselement. Ich liebe dieses Thema aus dem Film, finde ich, nicht nur meisterlich komponiert, sondern da habe ich so eine harte Gänsehaut jedes Mal, wenn ich das höre. Das ist echt total krass, weil das wirklich, das nimmt mich total mit. Da bin ich sofort angespannt, dann denke ich sofort, oh Gott, was wird passieren, obwohl ich es schon tausendmal gesehen habe, aber das ist für mich ein ganz, ganz, ganz großes Stück Filmmusik.
Also das muss ich habe ja vorhin gesagt, dass ich die Filmmusik vergeil finde, das daran kann ich mich überhaupt nicht erinnern. Wahrscheinlich, weil ich so im Fight war.
Das fängt immer an mit diesem Dong, 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 mit dieser Ringglocke und dann kommt so zwei Bläserstimmen, die da irgendwie so gegeneinander gesetzt sind und die aber so unheilvoll, aber so auch so aufregend sind und auch sowas haben von so. Es, alles kann passieren irgendwie. Das finde ich echt, ist ja Bill Conti, glaube ich, der Komponist. Das ist unglaublich. Also das ist, finde ich, sogar noch besser als das klassische Rocky-Thema.
Ich vermute, dass 90% der Hörer inklusive mir kurz nach dieser Aufnahme da mal reinhören.
Ja. Also auf jeden Fall.
Ja.
Ich finde es Hammer. Das finde ich echt.
Wir treffen uns auf Spotify.
Ich freue mich auch immer, wenn das kommt. Ja. Ich freue mich immer, wenn das, ich warte da richtig drauf. Und sobald das läuft, habe ich ein Kloß im Hals und bin aufgeregt.
Ja. Ich bin vorhin an ihm vorbei, als er das geguckt hat. Da habe ich lieber noch meinen Raum verlassen, um ihm diesen Moment zu lassen.
Das Finale hätte ich auch.
Das ist voll nett von dir.
Losgeflammt.
Ja. Ich habe meine netten Momente. Heulen lasse ich ihn alleine.
Ja, dann wird im Film quasi in so einer Montagesequenz rauschen die Runden an uns vorbei. Mhm. Wir sehen es, die beiden sind immer kaputter.
Die Augenbrauen werden immer dicker.
Genau, der Kampf fällt immer schwerer.
Auch so viel, dann schneiden die das ja immer auf.
Sie bewegen sich mal langsamer, bleiben länger liegen.
Und vor allem die große Verwunderung auf Apollos Seite. Warte mal, Leute, der kann ja boxen. Genau. Wir haben ein Problem. Genau.
Die Schläge kommen nicht mehr richtig an und so.
Genau, beide werden so schlapp nach und nach.
Darf ich da noch mal ganz kurz einhaken, weil ich mich dann auch so, zumindest habe ich so empfunden, dass das ja, also normalerweise denke ich ja so, okay, Boxer, Profiboxer oder überhaupt so Sportboxer, die haben halt sozusagen so eine sportliche Herausforderung und das ist da sozusagen auch so deine eigene, du willst, wie die Fußballer immer sagen, sie wollen ein gutes Spiel machen, so wollen die halt einen guten Kampf machen und so weiter und so fort. Aber so ein bisschen Emotionen gehört ja auch dazu und irgendwie ist das, aber fand ich das bei dem Kampf aber auch so ein bisschen interessant, weil ich dachte eigentlich, müssten die sich doch mögen oder so, also, oder zumindest kam es mir so vor, als wenn Apollo ihn auch so, also irgendwie so ein bisschen, also natürlich einerseits nicht so richtig ernst nimmt, aber ihm auch irgendwie dankbar dafür ist, dass er so ein geiler Underdog ist mit so einem geilen beknackten Namen und irgendwie so, und das eigentlich doch überhaupt keine gute Voraussetzung ist für einen geilen Boxkampf und das dann ja auch so ein bisschen, also dann, es gibt ja so im Kampf dann auch so, wenn der eine klammert und der andere Kopf stößt, gibt es dann auch so ein bisschen so Trash-Talk so zwischen den beiden, ne? Jetzt kämpft man richtig und so. Das ist mir nur so durch den Kopf gegangen, dass ich so dachte, ja, das ist ja aber, das, also wird das denn jetzt ein wirklich geiler Kampf so, obwohl ich natürlich wusste, wie es ausgeht und so, aber das habe ich mich gefragt, so, wie ist denn das jetzt?
Für euch wäre es beide so ein bisschen das erste Mal, obwohl es nicht das erste Mal war. Ich bin so
ein Nee, das ist ja das Schöne. Also das finde ich auch so gut, dass Apollo in dem Film schon wahnsinnig schnöselig inszeniert ist. Und total, der ist ja die ganze Zeit immer so leicht von oben herab und immer aus so einem, immer so ein bisschen so ein Typ, der sich auch so als Schöngeist ja inszeniert und als jemand, dem das wichtig ist, dass auch alles gut aussieht und so. Und dann gibt es ja tatsächlich, wie auch Maria schon sagte, diese Überraschung von ihm, als Rocky den ersten Treffer landet und ihn auf den Boden schickt und Apollo das erste Mal auf den Boden fällt, in der ersten Runde schon, nachdem er die ganze Zeit so um Rocky rumgetänzelt ist und den wirklich vorgeführt hat. Ja, hat ihn ja volle Kante verarscht, hat ihn total vorgeführt, immer mal wieder so einen Schlag gegeben und Rocky stand da wie ein Trottel und dann landet Rocky seinen ersten Treffer und Apollo geht sofort zu Boden. Und das finde ich auch geil gemacht, also finde ich auch geil gespielt, wie er dann, wie du wirklich im Gesicht von Apollo siehst, fuck, was ist Scheiße?
Was ist hier los?
Ich glaube, die Idee war doch nicht so gut. Ja. Was habe ich mir denn hier zugeholt?
Ja, weil er hat immer gesagt, ja, ich mache 3 Runden und dann mache ich ihn platt. Das war ja immer so sein Plan.
Genau. Und plötzlich checkt der, fuck, das wird, glaube ich, doch nicht so einfach. Und und dann so während des Kampfs wächst dann irgendwie habe ich das Gefühl, dass bei ihm so der Respekt so wächst, also so wirklich spürbar für den Zuschauer auch und so. Und das fand ich, deswegen hat das irgendwie gut funktioniert. Und ich meine, dass sie sich mögen, ist ja dann ab dem zweiten Teil auch so. Sind dann Best Friends irgendwie. Bis Drago.
Stimmt, das hatte ich vergessen. Ach, ich freue mich auf den nächsten Teil. Ja. Aber bei den ganzen Reihen, die wir uns vorgenommen haben, wird es wahrscheinlich noch 3,5 Jahre dauern, bis wir den zweiten kommen.
Wir kommen dann wieder gerne, also das, wenn ihr Bock
das,
habt.
Das Schöne unbedingt. Ist ja immer, dass, dass der nächste Teil immer mit der letzten Szene des letzten Teils anfängt. Das ist ja immer so gut bei den Rocky-Filmen, finde ich.
Stimmt.
Und ja, also das so, aber das finde ich wahnsinnig gut erzählt mit Apollo. Und dann kommt nach dieser Sequenz eben die letzte Runde, die wir dann sozusagen auch nochmal in Echtzeit gezeigt kriegen. Und wo es dann auch nochmal so, dann geht auch die Musik aus und so und dann sind die nochmal ganz bei sich und dann wird auch das Publikum total leise, man hört das nur noch so sehr im Hintergrund und hört so alle Geräusche im Ring extra laut, also die Schläge und die atmen beide sehr schwer und kriegen irgendwie die Augen kommen auf.
Übrigens, ohne den Leuten da jetzt die Stimmung zu versauen, aber ich mach's trotzdem, das Publikum war hauptsächlich Stock, weil sie die auch nicht voll gekriegt haben mit Extras.
Das sieht man auch volle Kanne. Es gibt so manche Schnitte ins Publikum,
genau,
die
komplett sieht man,
andere Qualität
haben. Ja, du siehst halt manche Schnitte, wo du die hinteren Reihen alle leer sind und dann siehst du manche Schnitte, wo alles voll ist und das ist alles Stockmaterial. Mhm. Also da nicht.
Ist mir überhaupt
die Leute nicht. Ja, da guckt man halt
zum Glück auch erzählt und man, die strömen noch in Massen hinterher.
nach dem großen Eis-Schlittschuh-Erfolg. Ja, und dann... Und dann ist ja aber das Ende so ein bisschen wuselig. Ich habe irgendwie mir Notizen gemacht und habe dann und musste dann zweimal zurückspulen, um rauszufinden, wer hat denn jetzt gewonnen?
Dass du das sagst. Ich dachte auch so, ich wüsste nicht, ob ich es erzählen soll, weil wir auch so, weil ich mir nicht die Blöße geben wollte, aber wir saßen auf der Couch. Ich meine, obwohl man denkt, dass man weiß, wie der Film, denkt man, scheiße, wer hat denn jetzt gewonnen?
Ja. Ich habe es original auf Wikipedia nochmal nachgelesen.
Und das ist halt auch so, weißt du, so wie du, so letzter Arian, so wie bei Four Rooms, Tim Roth mit dem Daumen, so zack, tschüss und Wiedersehen und Abspann, tschüss, raus hier, bitte räumen Sie.
Aber eigentlich ja ganz interessant, weil das halt eigentlich nicht das Wichtige war, wer quasi gewinnt und wer nicht. Mhm, genau. Also ich habe es jetzt heute
vorhin,
als ich bei dir nochmal mitgeguckt habe, habe ich es gesehen, weil irgendwie wird getuschelt und dann reißen sie im Hintergrund Apollos Arm hoch.
Genau.
Und da sieht man es. Aber wenn du jetzt nicht, ich dachte so, habe ich das jetzt vercheckt oder was?
Ja, das ist aber so, das ist ja wirklich toll an dem Film, weil das wirklich keine Rolle spielt. Weil er hat ja gewonnen. Er hat ja gezeigt, dass er eben, dass er es kann, dass er das Herz eines Boxers hat, was man ja immer so oft sagt.
Mhm. Ja, auch zu mir.
Das, aber das hat er total bewiesen und er hat seine große Liebe gefunden und die ist das Wichtige. Ja. Deswegen ruft er sie ja dann auch.
Aber ich habe nicht so ganz die Dringlichkeit dieser letzten Szene verstanden, weil er brüllt immer nach ihr Adrian und sie so Rocky und so, als hätten die sich vorher irgendwie bei der Demo verloren, als sie von Bullen weggerannt sind oder so. Also weißt du, weil sie war doch die ganze Zeit da und also sie wussten doch die ganze Zeit, wo sie sind und jetzt tun sie aber so, als hätten, also das habe ich überhaupt nicht.
Aber du hast doch gerade erzählt, wie es bei dem Schachboxen war. Man ist dann so ein bisschen durch den Wind und vielleicht dachte er, sie ist doch nicht da. Und er konnte sich aber
übrigens das Bild vorhin wieder ein.
Und er konnte sich aber an ihren Namen erinnern.
Ja.
Genau.
Ja, er wird ja so belagert von Leuten, da ist so ein Gewusel, er hat
verliert. Ja, aber weißt du, so sie rennt auch so super panisch zu ihm und er ruft so super panisch und jetzt hätten die sich wirklich bei so einem Lawinenunfall verloren. Also weißt du, was ich meine? Ja, ich habe das irgendwie in dem Moment...
Ich finde das emotional, kann ich da total zu relaten, weil sie jetzt einfach sehen, das Wichtigste ist, dass sie sich haben.
Und ja, das ist am Ende, wie sich dann die Arme fallen, sagen, dass sie sich lieben und so, das fand ich dann auch toll. Aber ich habe halt, aber ich bin ja auch die Unemotionale in unserer Beziehung.
Was ich da auch gut fand, war, als der Kampf zu Ende ist, also in der letzten Runde schlägt Rocky echt noch mit letzter Kraft, aber sehr viel und sehr deutlich auf Apollo ein. Die letzte Runde geht eigentlich komplett an Rocky. Mhm. Apollo kann da gar keinen Treffer mehr landen, sondern Rocky trifft nur noch Apollo irgendwie so in die Nieren und so. Und dann klammern sie und dann wird die Runde abgeschlagen, also abgegongt.
Ja.
Und dann flüstern sie sich noch ins Ohr. Das hört man nämlich noch, keinen Rückkampf.
Ja, stimmt.
Und das finde ich auch super. Das finde ich auch so gut, weil das auch sofort den Druck rausnimmt und sagt, okay, ist eh scheißegal, wer gewonnen hat. Aha. Die beiden haben jetzt eine Meinung. Weißt du, das ist das erste Mal, dass sie eine Meinung haben. Die sind jetzt, da ist jetzt was zwischen denen sozusagen.
Die Kluft wurde über...
Genau. Die haben jetzt irgendwie Respekt füreinander. Die wissen jetzt beide, dass sie sozusagen gleich stark sind, weil es ja nicht so ein richtiges... eindeutiges Ergebnis ist für uns als Zuschauer und sagen, als das Erste, was sie sagen, ist kein Rückkampf. Und das fand ich total gut. Das hat mich, also das hatte ich ganz vergessen, also das hat mich echt sehr beeindruckt.
Oh nee, Robert, komm.
Nee, ich wollte nochmal ganz kurz Intentionen abklopfen. Also der Gegner, der wollte ganz klar gewinnen und hat quasi der hat sich Rocky ausgesucht, damit er er brauchte nur irgendeinen Gegner, den er nochmal besiegen konnte.
Genau, weil der Kampf war quasi angesetzt, die Location war gemietet, die Presse war und es wurde schon sehr viel Geld für diesen Kampf ausgegeben und auch so Fernsehpartner und der hatte auch so Werbepartner und deswegen braucht er einen Gegner.
Genau, also ich habe kurz den Finger gehoben, also weil wenn du den Box-Weltmeistertitel in einer der Associations oder so inne hast, wovon es inzwischen auch irgendwie 18 gibt, was auch meines Erachtens, ich will mich jetzt hier nicht so hinstellen, als würde ich was davon verstehen, aber weil Nils meinte, das ist so, es ist so ein bisschen uncooler geworden oder nicht mehr so präsent, weil es gibt halt irgendwie x verschiedene Verbände und jedes Jahr kommen irgendwie wahrscheinlich zwei dazu. Also du musst innerhalb einer gewissen Frist deinen Titel verteidigen. Also du kannst darauf nicht ewig sitzen bleiben.
Das heißt,
du musst
so aberkannt.
Genau, du behältst den ein halbes Jahr und musst innerhalb von einem halben Jahr deinen Titel verteidigen.
Ach, sehr krass.
Und natürlich,
musst du den Gürtel zurückschicken?
Natürlich gibt es dann einen offiziellen Herausforderer, so wie in Rocky auch. Und wenn der nicht kann, rückt quasi der nächste nach. Da haben sie jetzt so ein bisschen Fantasie, Fantasy und Impro. Und apropos Impro, was ich auch voll impromäßig fand, war das der Agent von Apollo Creed den Ringsprecher macht.
Stimmt.
Der Kampf, stimmt. Der Kampf fängt an und der Agent von Apollo Creed, also als würde Don King oder Wilfried Sauerland im Ring stehen, das Mikro kommt, weil die hatten noch immer so einen geilen Michael Buffer, dafür gibt es auch eine extra Position. Aber da bei Rocky ist es halt der Agent von dem einen Boxer, macht quasi das Announcement, dass der Kampf jetzt...
Pass auf, Leute, wir haben 20 Schauspieler, können wir uns leisten. Die könnt ihr jetzt verteilen, wie ihr wollt.
Macht euch einen Kopf.
Ja, da kann ja auch der Story dienen, dass sie so sagen wollen, dass es so schnell zeigen wollen, dass es dieser Kampf ist eigentlich so sehr in deren Hand. Und für die so eine Showveranstaltung, dass sie sich da gesagt hat, komm, ich sag das schnell an und dann ist gut.
Und dann ist das Ende halt auch toll. Die beiden sagen, dass sie sich lieben, umarmen sich und dann ist kurz Freeze und Film vorbei.
Da wollte ich jetzt nochmal einhaken, genau, also okay, seine Intention war klar, der wollte einen Gegner, der wollte also eindeutig gewinnen und dachte nur, es ist ein leichtes Spiel.
Genau.
Währenddessen, Rocky war sich ja seiner Position bewusst, als was er jetzt da hinhalten soll dafür und hatte aber den Anspruch, den zeige ich's und will der ganzen Welt nochmal beweisen, dass ich gut boxen kann und das ist meine Chance, wollte also eindeutig eigentlich auch gewinnen.
Ja, wollte zumindest nicht so gut sein, wie es geht, weil für ihn war so diese Demütigung auch so tief, dass er aus diesem Boxstudio geworfen wurde, dass er so fallen gelassen wurde und die Motivation natürlich erstens auch Geld verdienen tatsächlich, um Adrian quasi eine Zukunft zu bieten, aber auch um diesen allen anderen zu zeigen, dass es nicht so schlau war, ihn fallen zu lassen.
Und seinem Trainer, der wollte auch, dass Rocky vor allen Dingen gewinnt, um sich selber nochmal gut in Position zu bringen?
Ja. Naja. Und sein Boxstudio und so.
Ja, und das vor allem, dass er den Sport auch ernst nimmt und so, weil sein Trainer hat ihm dann, sein Trainer kommt ihn nachts irgendwann besuchen.
Genau.
Und zeigt ihm so Fotos, also der Trainer war natürlich auch mal Boxer und das war hier der Kampf gegen den und die hatte Nägel in den Handschuhen und so und da hatte ich Löcher an der Backe und so und also der Trainer schmeißt ihn ja aus dem Club oder aus seinem Locker da raus.
Aus einem moralischen Aspekt.
Genau. Weil er ihm unterstellt oder ihm vorwirft, ey, du bist eigentlich, bringst eigentlich viel mit für einen guten Boxer und du hast alle Anlagen so und du machst zu wenig aus dir, du hast einen scheiß Geldeintreiberjob und du gehst abends in die Kneipe und du könntest viel weiter und viel besser sein, wenn du nicht so ein Sleazy wärst sozusagen.
Ja.
Oder?
Ja, absolut. Also es ist quasi eher so ein, nicht so ein, ja, du bist jetzt hier seit 6 Jahren, aus dir ist nichts geworden, jetzt schmeißen wir dich raus, sondern eher so eine, auch auf so einer persönlichen Ebene, dass er einfach wütend auf ihn ist, dass er aus seinem Talent nichts macht. Eher so. Und deswegen will Rocky ihn ja auch erst nicht zurück, weil er auch sauer ist, dass er ihn rausgeschmissen hat. So, aha, jetzt kommst du an, jetzt wo der große Kampf hier ansteht und so. Und nimmt ihn, brüllt dann auch und flippt total aus in seiner Wohnung und schreit da im Treppenhaus rum. Und dann,
ja, Mickey geht raus auf die Straße und der brüllt immer weiter.
Ja. Genau, und der ist schon am Ende, der hört in dem Alter das eh nicht mehr. So. Und dann rennt er ihm aber noch hinterher und dann sieht man, wie sie sich dann die Hand geben und so. Und dann musste das einfach alles nur von beiden Seiten mal raus. Und jetzt sind sie dann doch, zu wem soll er sonst?
Ja.
Zu Pauli? Lieber nicht.
Ja, aber das ist ja auch so eine Eigenart von so 70er-Jahre-Filmen, also bis in die späten 70er, dann ab Blockbustern, ab keine Ahnung, Star Wars oder was auch immer, wurde das ein bisschen anders, aber bis dahin war das sehr, sehr gängig bei Filmen, dass der Film aufhört, wenn die Geschichte zu Ende ist. Und bei Rocky
nicht
ist,
so wie bei Herr der Ringe, wo du dann noch anderthalb Stunden Film hast.
Bei Rocky ist ja die Geschichte zu Ende, wenn Adrian in seinen Armen liegt, weil das ist alles, was er erreichen wollte sozusagen. Mhm. Da muss nichts mehr erzählt werden, da ist uns allen klar, was da kommt. Und das gibt es in den 70er Jahren, bis in die 70er Jahre noch bei ganz vielen Filmen, dass die dann einfach sofort harten Cut machen und abspannen, Ende, Wiedersehen. Mhm. Und erst so in den 80ern ging das so los, dass dann noch erzählt wurde, dann nochmal eine letzte Szene, wie alle so friedlich zusammensitzen oder irgendwie so, wir kurz ihre glückliche Zukunft sehen oder so. Aber ich mag das, man ist da heute so überrascht von, in so alten Filmen gibt es echt oft und ich finde das eigentlich auch immer total gut, aufzuhören, wenn alles erzählt ist. So.
Ja, weil es einen auch mit dieser wichtigen Emotion zurücklässt und nicht noch einen dann so wieder
verkleistert sozusagen.
Ja. Ja. Mir fällt jetzt auch auf, lustigerweise, ich finde, dass ich schon so blöd sozialisiert bin von Filmen heutzutage, also gerade das, was das Blockbuster-Kino betrifft und so, dass ich bei Filmen, auch wenn ich alte Filme gucke, jetzt immer denke so, ah ja, vielleicht kommt noch was im Abspann.
Stimmt.
Weil ja, durch diese Marvel-Filme, wo immer die letzte Szene nach dem Abspann kommt, man so krass darauf konditioniert ist, zu warten, ob noch was nach dem Abspann kommt, ja, dass ich bei allen Filmen jetzt warte, was so mega sinnlos ist.
Aber du nennst einschlafen, warten?
Und beim Abspann schlafe ich, beim Abspann wache ich ja immer wieder auf. Beim Abspann bin ich immer wach.
Stimmt. Und dann auch für ewig.
Ja.
Ja, das stimmt. Das stimmt.
Ja, ein toller Film. Also das ist zu Recht der Lieblingsfilm vieler Menschen, finde ich. Ich finde, dass da so viel drin steckt und dass der so schlau ist, ohne schlau sein
und
zu wollen.
Und eben nicht einfach nur so ein Boxfilm, sondern der ist so viel mehr. Weil der Boxkampf, muss man auch mal sagen, sind die letzten fast 10 Minuten.
Der ist total kurz,
ja,
ne, im Vergleich zu
Film. Also auch, das und überhaupt auch so die Boxszenen. So, die sind ja echt.
Ja, die werden später, glaube ich, echt länger in den Filmen, die Boxkämpfe. Ja. Da denkt man, dass
hat das. Hat man gemerkt, es geht gut, machen ein bisschen länger.
Genau, das ist das Hauptaugenmerk, wird dann später, werden dann später die Kämpfe. Aber ganz toller Film. Und interessanterweise, der Regisseur, ich habe vergessen, wie der heißt, Evitz oder irgendwie sowas, da merkt man nämlich dann mal wieder, was ein starkes Buch bewirken kann, weil der Regisseur hat danach nur noch Scheiß gemacht. Also der hat alle Karate-Kid-Filme gemacht und so. Mhm. Interessanterweise eigentlich ja eine ähnliche Erzählung, ähnliche Art von Erzählung. Unter anderem Karate-Kid, aber hat auch noch irgendwie zwei, drei andere Sachen gemacht. Hat auch Rocky 5 gemacht, den schlimmsten Rocky aller Zeiten. Also hat den besten Rocky aller Zeiten und den schlimmsten Rocky aller Zeiten gemacht. Und dann dazwischen halt irgendwie so seltsam.
Ja, ich kenne hier auch gar nichts, was der gemacht hat.
Aber da, wie gesagt, da ist eben das Interessante, dass das ein Film ist, der vor allem durch sein starkes Buch und seinen starken Hauptdarsteller so glänzt und nicht dadurch, dass da jetzt die Regie besonders aufregende Einfälle gehabt hätte. Weil ich habe jetzt auch, nachdem ich dann, ich habe vorher gelesen, was der Regisseur gemacht hat und habe dann beim Film darauf geachtet, was so die Regieleistung ist von Rocky und die ist tatsächlich auch gar nicht so groß. Der ist gar nicht so. Also der ist nicht besonders inszeniert. Mhm. Es gibt jetzt nicht so besondere Einstellungen, Plansequenzen.
Schon außer diesem Run da die Treppen hoch, ist der Rest ja einfach nur in Zimmern oder auf Straßen. Genau. Also jetzt gar nicht so
sehr,
besonders.
Er ist sehr, im Grunde genommen sehr konservativ inszeniert, sehr konservative Bildausschnitte, sehr gängig. Das hätte mit zwei, drei anderen Stellschrauben, etwas schlechteres Buch, unglaubwürdigerer Hauptdarsteller oder so, wäre das total in die Hose gegangen.
Meinst du?
Ja, okay. Volle Kanne.
Weil ich habe so gedacht, also dass der Film ein Erfolg war, wusste man ja dann irgendwie so, das hatte ich noch in Erinnerung. Und habe mich das dann beim Gucken auch gefragt, wieso dieser Film so erfolgreich war. Und der war, also kann man stark vermuten, wahrscheinlich auch als erstes in Amerika stark erfolgreich. Und natürlich, also hauptsächlich, glaube ich, deswegen, weil der so, sagen wir mal, das so die amerikanische Seele so berührt, so vom Bordstein zur Skyline. Absolut. Yes, you can mäßig. Du kannst es halt schaffen. So.
American Dream.
Und das auch mit kleinen Defiziten in der Inszenierung und auch sozusagen in der Performance an der einen oder anderen Stelle. So, aber und ich habe das deswegen jetzt gesagt, weil du meinst, dass du gesagt hast, dass du glaubst, dass wenn da auch nur ein paar Sachen anders geworden wären, das vielleicht. Aber am Ende ist es immer eine Mischkalkulation
wahrscheinlich. Ich glaube, die Regie ist in dem Fall wirklich austauschbar gewesen und ich schätze, dass es eher so war, dass den im Grunde genommen Stallone auch stark inszeniert hat und die so einen Regisseur genommen haben, so, der so gut so Auftragsarbeiten machen kann, den du so hinsetzt und der dir das irgendwie, der immer darauf achtet, dass auch Schuss gegen Schuss stimmt und dass die Achse stimmt und der irgendwie so ein bisschen so ein Auge auf sowas hat. Und man muss ja auch in Amerika.
Keine Ahnung, was du da gerade gesagt hast übrigens.
Man muss ja auch, wenn man in Amerika ist, das ja auch so mit den Gewerkschaften, da darf ja nicht einfach ein fremder Regie führen. Ja, weil zum Beispiel auch bei Sin City so, Rodriguez wollte ja, dass Frank Miller, der die Comics gemacht hat, auch die Filme inszeniert. und durfte er nicht, weil er kein Regisseur ist und deswegen nicht in der Gewerkschaft der Regisseure ist. Und deswegen hat Rodriguez den inszeniert, hat aber im Grunde genommen Frank Miller alles machen lassen. Und so wird das, denke ich mal, auch ein bisschen gewesen sein. Sie haben Stallone natürlich, wollten sie eigentlich nicht die Regie anvertrauen, weil er halt noch nie sowas gemacht hat und hätte wahrscheinlich auch nicht gedurft. Und dann haben sie so einen hingesetzt, der dann so, weil wenn Stallone am Set Seiten neu schreibt, dann hat er ja den kompletten Film im Griff sozusagen. Ja. Entscheidet er ja selbst, was passiert. Also ich denke mal, dass das eher so gewesen sein wird, dass der da stark inszeniert hat und da einfach so eine Handpuppe saß.
Ich fand den Film toll. Mein Fazit. Ich fand ihn immer noch toll. Irgendwie anders. Ein paar Sachen fand ich doof, die ich früher toll fand und umgekehrt. Aber ich fand ihn richtig gut. Mich hat der auch nochmal richtig mitgenommen gestern Abend. Ich habe ein bisschen geweint.
Ja, also ich habe mich quasi getreu nach eurer Mutter, ich habe mich gefreut, diesen Film wiederzusehen, tatsächlich.
Ja,
also,
das ist auch wirklich was, warum ich schon allein liebe, dass wir diesen Podcast machen, super. Daneben, nach, dass wir wahnsinnig viele, endlich mal dazu kommen, mit tollen Menschen zu reden. Man trifft sich ja nicht einfach so, dass man heute Abend einen Kaffee trinken. Ich glaube, bei der E-Mail wären alle so, okay.
Jetzt mal zusammen Rocky gucken. Ey, come on.
Und man guckt halt diese ganzen Filme echt nochmal. Ich habe, wie gesagt, Angst vor einem Hund namens Beethoven 7, ob ich mich dann noch freue, aber diesmal war es echt richtig schön.
Die wichtige Frage, Bob, jetzt wurde uns hier alle, hast so detailliert über den Film sprechen, schwelgen und schwärmen hören. Hast du heute Lust gekriegt, den jetzt nochmal zu gucken? Ganz. Am Stück. Auf einem Fernseher.
Von vorne bis hinten.
Also auf jeden Fall, die ganzen Hintergrundstorys finde ich super. Und dass jemand das so schön recherchiert und so und dann auch aus der vagen Erinnerung heraus wird ja nochmal viel schöner, der Film. Ich musste mich aber ehrlich gesagt die ganze Zeit lang auch fragen, ist das jetzt, hypen wir hier einen Trash hoch und tun so, als wenn wir uns total eloquent darüber unterhalten können? Und dann habe ich gemerkt, nee, da sind ja wirklich richtig gute Aspekte da drin, weil, um ehrlich zu sein, alles, was von diesem tollen Film bei mir übrig geblieben ist, ist jemand, der die Treppe hochrennt, auf ein Stück Fleisch einhaut und bescheuert Adrian ruft, wo ich mich schon immer gefragt habe, also was bin ich auch gefragt, wieso ist das so übertrieben, worum geht's denn, sie ist doch da, ist alles gut. Und aber da gab es ja ganz viel dazwischen scheinbar, was mir einfach entfallen ist. Deswegen, ich glaube, ich gucke ihn mir heute jetzt nicht an, aber ich freue mich darauf, wenn er mir nächstes Mal über den Weg läuft und ich mich an diesen Abend erinnere und ich dann hoffentlich auch nicht den alleine gucke, sondern in einer Runde und mit eurem Hintergrundwissen glänzen kann.
Ja, stimmt.
Ja, aber ich finde es total gut, dass du das fragst, Robert. Also ob das sozusagen, also ich glaube, das, also für mich kann ich sagen, also ich hatte, also es war jetzt auch kein Film aus der Kategorie, nehme ich komplett ernst und finde ich sozusagen richtig ehrlich geil, sondern es war schon eher so Abteilung Guilty Pleasure von früher und aber mit dem Wissen, also jetzt auch nochmal sozusagen durch die Hintergrundinfos und durch das, was wir sozusagen besprochen haben, was quasi über den Film hinausgeht, das ist natürlich irgendwie also die Story um den Film ist halt einfach geil. Also dass dann ein Endzwanziger Schauspieler ist, der die Eier hat, das so durchzuballern und zu sagen, hier ist mein Buch, ich spiele den Scheiß und wir machen das so und ich habe in der ersten Version ein blödes Ende und okay, können wir nochmal drüber reden so, aber ansonsten ziehen wir das jetzt hier durch und der Film hat, was hast du gesagt, $1 Million gekostet oder so und es ist ja trotzdem genug Holz, woran 1,1, man sich, also wenn man das in Sand setzt, hat man auch sein ganzes Leben lang, muss man viele Boxkämpfe für machen, um das wieder rauszuhauen. Und das ist halt geil, dass das sozusagen so eine, dass das so eine, also das ist mir, also ich wüsste gar nicht, ob es noch einen Film gibt, wo man das so vergleichen kann, dass sozusagen das richtige Leben mit dem, neben dem falschen Leben so ordentlich herläuft und man so denkt, krass, so als Paket, als Story doch einfach der Hammer. So. Und ich glaube, das hat mich eher, das ist das, was mich am meisten gekriegt hat daran, so in der Rückschau jetzt nochmal.
Und dass er dann wirklich den Oscar für den besten Film in dem Jahr kriegt, ist natürlich der Hammer, ne? Ja. Und übrigens die beiden Macher, also die es dann auch durchgekriegt haben, die es dann unbedingt machen wollten, die beiden Produzenten, die sind für die 0,1 Millionen, also sie haben 1 Million bekommen Und die 100.000, die noch gefehlt haben, da haben sie auf ihre beiden Häuser Hypotheken aufgenommen.
Also die haben das geglaubt. Die haben es geglaubt, Maria. Ja, ja. Die haben das gesehen und die haben das gesehen. Genau. Also das spricht dann wiederum natürlich einfach auch erstmal nur so für den Film. Also mit all seinen Marken und auch das, was Nils meinte, dass das sozusagen, dass das natürlich so wie bei einem Song, du hast dann mal irgendwie unter Umständen eine spezielle Atmosphäre, weil du irgendeinen Kackfehler drauf hast, den du nicht wieder wegkriegst oder nicht wieder wegkriegen willst, weil du das, weil die Main Vocals auf dem Klo aufgenommen hast oder irgendwie die Gitarre im Flur.
Ja.
Und du wirst halt irgendwie mit, also das kannst du nicht nachträglich noch, das ist einfach da drin und das glauben, also das muss jetzt so sein. Ja. Zack.
Ja. Ich fand übrigens auch, dass der Titel extrem cool aussieht. Der ist ja so einfach so eingeblendet, wenn er da so die Straße lang geht. Mhm. Das sah mega gut aus, fand ich. Sehr stylisch.
Was sieht mega gut aus?
Der Titel.
Ach so.
Wie der so eingeblendet, wie er da, glaube ich, gerade in den Zooladen reingeht oder sowas. Wird er einfach nur so kurz.
Ja, ganz am Anfang, wenn der, also bei mir auf meiner DVD war es so, als der losging, lief erstmal auf schwarzem Hintergrund so riesengroße Rocky durch.
Ja, genau.
Das fand ich auch cool. Ja. Ich habe auch übrigens festgestellt, in dem Rahmen dieser verschiedenen Gucksituationen, also ich gestern Abend, du heute, dass wir den zweimal auf DVD haben.
Ja. Aha. Zweimal alle Teile.
Weil ich DVD. Nämlich vorhin noch, ich habe dir gar nicht gesagt, dass der in dem DVD-Player ist im Schlafzimmer. Und dann hast du aber da eine andere Box gehabt und das geguckt.
Nein, nimmst du dir gleich eine mit, boxe dir aus, bringst du nächste Woche.
Ich hab meine Box geguckt. Du hast aus deiner Box geguckt.
Ja, das war übrigens damals.
Dann hat ja alles seine Ordnung.
Das war auch ein Geschenk. Ich habe das mit der Box zum ersten Mal geguckt.
Wirklich? So spät erst?
Mhm. Als ich in Köln gewohnt habe. Hm. Der späte Fan, so nennt man mich.
Der späte Fan fängt den
absolut.
Filmwurm.
Ja. Ach, schön, dass ihr da wart. Ja. Ich fand es total schön. Mir hat so viel Spaß gemacht.
Mir auch. Ich fand es auch super. Vielen Dank. Jungs,
das, kommt das geben wir so zurück, wieder. Ne?
Ja.
Mhm. Ja. Was hast du gesagt, Robert?
Das geben wir so zurück.
Ja, auf jeden Fall.
Wir hatten unsererseits auch viel Spaß.
Und wenn ihr dann zum zweiten Teil kommt, dann möchte ich auf jeden Fall die gleiche Kombination. Du hast geguckt und du nicht, weil das ist jetzt eine Sache.
Okay.
Ziehen wir durch, meinst du?
Oder ihr tauscht. Wir können tauschen. Auf jeden Fall muss es irgendwie so bleiben.
Vor allem bei so einer Reihe ist es wirklich lustig, wenn man dann irgendwann. Also
weil du dann auch so bei Teil 5, Alter, ich habe keine Ahnung, wovon ihr sprecht seit Monaten. Ich kann es mir nie mehr anhören. Ja. Na gut.
Cool.
Ja.
Na, vielen Dank, liebe Zuhörer. Worüber wir uns natürlich auch sehr freuen, ist, wenn ihr uns Bewertungen auf iTunes hinterlasst. Schreibt da gerne was. Wenn ihr uns erreichen möchtet, auf Twitter unter @wimafwarweg. So heißen wir auf Twitter, weil Wimaf weg war. Ja. Mussten wir diesen Namen wählen. aber da erreicht ihr uns auf jeden Fall. Und per E-Mail unter einer Adresse, die Maria weiß.
wimaf@punates.de.
Richtig. Und die könnt ihr eigentlich auch wissen, weil sie nicht so kompliziert ist. Aber ich vergesse jedes Mal. Schön, dass ihr wieder dabei wart. Wir freuen uns auch wieder aufs nächste Mal. Und ich freue mich jetzt auch auf Rocky 2. Ich bin mega gespannt, wie es weitergeht.
Aber es wird noch sehr lange dauern.
Das stimmt. Wir haben noch sehr viele andere.
Wir haben Zeit.
Ja, sehr ist gut.
Cool. Danke, Bob und Gunnar von mir. Gibt's Band-Neuigkeiten, die wir jetzt hier noch verkünden?
Oh ja, stimmt.
Tour war geil.
Ja.
Nächste Tour kommt.
Wird auch geil.
Platte ist in the making.
Voll also, gut.
Dann wird ja alles geil.
Wahrscheinlich, ja.
Und die große Frage zum Abschluss.
Wir gucken dann Rocky 2 im Tourbus.
Wird die Platte Bumsen macht die Beine schwer heißen?
Wir denken drüber nach, Nils.
Oh, guck mal, Bob hat gerade so.
Könnte man drüber nachdenken.
Also ich sag mal, es wäre ein Twist in der Bandgeschichte. Genau,
also abgewählt ist es noch nicht.
Das stimmt.
Jutti, dann bis bald.
Super, bis bald. Danke.
Tschüss.
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 Wiedersehen macht Freude.
Wimaf?
Wiedersehen macht Freude. Wiedersehen macht Freude.
Wimaf?